Folge 71, The Summer of 1869. Wir sprechen heute über einen Mann, der bereits vor über 150 Jahren mit gewalttätigen Comics berühmt wurde, Wilhelm Busch. Wir stellen seine bekanntesten Werke vor, sprechen über seine eigentlich eher traurige Lebensgeschichte, über jede Menge abgetrennte Gliedmaßen und brutale Erziehungsmethoden. Ich bin Fred, viel Spaß bei den Kack- und Sachgeschichten, der Podcast mit ganz, ganz viel Klugschiss.
Total banale Themen werden hier seziert, scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten, das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Herzlich willkommen zu den Kack- und Sachgeschichten. Mein Name ist Fred und ich begrüße mit mir meine Liga der außergewöhnlichen Sacknähte, Tobi.
Hallo.
Richard.
Hola.
Das wird ein Standard jetzt.
Ja. Bier auf.
Oh, Bier ja, auf. Endlich. Der Kommandant sagt Bier auf.
Ganz im ostpreußischen Sinne.
Tretet vor, schlagt ein,
taucht ein,
trinkt aus.
Und dann hört man nur diese...
Obelix, das ist gefährlich.
Ja, aber schön.
Prost.
Prosit.
Prost.
Die saufen, die Römer.
Hä? Hat jemand passend zur Folge einen schönen Zweitzeiler, so einen Reim mit Bier? Auf Lager?
Mit Bier? Aber mit Alkohol.
Ach ja?
Ja, von aus der frommen Helene. Es ist ein Brauch von Alters her. Wer Sorgen hat, hat auch Likör.
Yeah.
Prost!
Und schon begann das sein Malheur, denn was er trank, das war Likör.
Wir sprechen heute über The Summer of 1869. Haben wir gerade vor der Folge Späße gemacht. Das kommt tatsächlich sehr genau hin, denn sein größtes Werk erschien 1868.
Yeah, und Bryan Adams hat das später aufgenommen mit Summer of 69.
Genau, Bryan Adams hat das aufgenommen. Und ich finde das spannend, weil wir sprechen heute das erste Mal über ein literarisches Thema. Nein, das zweite Mal. Die Märchenfolge, eine der ganz frühen.
Durch die Galaxis.
Und wir sprechen zum dritten Mal über ein literarisches Thema.
Und Harry Potter.
Und Harry Potter, ja.
Und Harry Potter.
Wir sprechen zum vierten Mal.
Und Watchmen, ja. Also wir sprechen zum
Moment, wir sprechen Moment. Zum ersten Mal über ein so altes und deutsches.
Also heute ist mal wieder Bildungsauftrag.
Und wir sprechen zum ersten Mal über ein literarisches Thema, das aber, so viel ich weiß, nicht verfilmt wurde. Also es hat nichts mit Filmen zu tun heute.
Naja.
Wir sprechen heute über das Lebenswerk des deutschen Autors Wilhelm Busch und seine Geschichten.
Yay!
Juhu. Ich würde jetzt gerne den Soundtrack nachmachen, aber der hat keinen.
Nee, das ist. Wir können ja vielleicht, warte mal, wir können ja machen, wir sprechen heute über Wilhelm Busch.
Busch.
Ja.
Jo. Es gibt einen Film, der heißt Max und Moritz Reloaded.
Nicht dein Scheiß Ernst.
Mein Scheiß Ernst, 2005.
Der hat aber wahrscheinlich überhaupt gar nichts mit der Originalvorlage zu tun, ne?
Im Groben. Also die sehen zumindest aus wie Max und Moritz, allerdings auf einem
sowjetischen
Panzer.
Es gibt eine ganz alte französische Verfilmung von...
Oh, die Bibelwerte von 2,7.
Es gibt eine ganz alte französische Verfilmung von, wie hieß er denn, dem sie die Bettwanzen ins Bett legen.
Onkel Fritz,
genau, wo sie die Brücke da noch kaputt ziehen. Ritsche, ratsche, ratsche.
Nee, das ist ja was anderes. Das ist der Schneider.
Ah, der Schneider, genau, der Schneider dem legen sie ja irgendwelche.
Jetzt greif nicht zu weit
Scheiße
vor.
Alter,
dieser Scheißfilm hier, der ist mit Franziska Petri, Kadi Karrenbauer, Ben Becker. Aber wie gesagt, IMDb-Wert von 2,7.
Also, heute will ich den Alien mal übernehmen, weil der auch wirklich super schnell heute abgefrühstückt ist. Ein Außerirdischer oder vielleicht jemand, der das gar nicht mehr kennt, fragt, was ist das? Also Wilhelm Busch ist ein deutscher Autor, der hauptsächlich Ende des 19. Jahrhunderts schrieb und arbeitete. Und
ist eine seine Werke kennt in Deutschland eigentlich jedes Kind und jeder, vor allem jeder Erwachsene. Sein größtes, bekanntestes Werk ist natürlich Max und Moritz.
Mhm.
Ja.
Die beiden Lausebuben.
Die beiden Lausebuben. Wir werden heute über Wilhelm Busch so ein kleines bisschen sprechen, über sein Leben, was der eigentlich so für ein schräger Typ war. Wir stellen heute die wichtigsten Werke Wilhelm Buschs so ein bisschen reihum vor. Jeder von uns hat da ein bisschen was vorbereitet. Ihr wisst, wenn ihr die Folge gehört habt, grob Bescheid über seine wichtigsten Werke und wisst auch, was er war. Wir werden über gewalttätige Jugendliteratur allgemein so ein bisschen sprechen, vielleicht auch ein bisschen abschweifen zum Struwwelpeter. Wird bestimmt eine schöne Folge.
Ist mal ein bisschen was anderes.
Bisschen was anderes. Wie habt ihr euch denn in der Vorbereitung, in der Recherche auf diese Show gefühlt? Weil wir sind vor ein paar Wochen auf die Idee gekommen, eine Sendung über Wilhelm Busch zu machen. Und ich hatte das dann irgendwie schon fast vergessen wieder und die Folge rückte dann näher und dann haben wir so ein bisschen aufgeteilt, wer darf welche Stories machen. Und dann hatte ich doch so ein bisschen Bedenken, oh, ist das nicht doch so ein bisschen trocken? Ich glaube, du, Richard, warst am skeptischsten gegenüber des Themas, oder?
Ja, anfangs schon. Ich hatte anfangs irgendwie überhaupt gar keinen Bock, weil ich dachte, das wird mega langweilig. Aber ich habe selber in der Recherche festgestellt, wie sehr ich mich eigentlich aufs Thema freue. Einfach, weil ich die Figur Wilhelm Busch halt so geil finde, weil das halt auch, ich glaube, wie bei vielen in der Kindheit, so gängiger Name in der Familie halt auch einfach schon immer war. Jeder hat irgendwo ein Wilhelm Busch-Buch zu Hause.
Ja.
Oder kennt es wenigstens.
Und kennt es, genau. Und für mich endete die Recherche tatsächlich sogar in eigener Familienrecherche sogar noch.
Ui.
Jo, was jetzt nicht damit, also das heißt jetzt nicht, ich bin nicht mit Wilhelm Busch verwandt oder irgend so eine Sache.
Das wäre sehr.
Aber ich hatte ja mal erzählt in der Folge, mein Urgroßonkel Horst Biernat, der hat ja mal ein Buch geschrieben.
Biernat,
genau. Ich weiß ja, Richard von Biernat.
Horst, ne? Biernat.
Genau, und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Vater sein dagegen sehr. Und das kommt halt auch, der hat sich vom Titel halt auch inspirieren lassen von Busch.
Ja, stimmt.
Von der Knopp-Trilogie, ja. Halt einfach, der auch mal sagt,
Vater, über die wir noch sprechen.
Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr.
Ja.
Und da hatte ich heute, damit ich auch noch nichts Falsches erzähle, sogar noch meine Oma angerufen, wirklich nochmal nachgefragt. So, sag mal, jetzt nochmal ganz blöd, ich weiß, ich hab's schon mal erzählt, aber ich wollte nur nochmal sicher gehen, wir sind mit dem verwandt, oder? So, ja, das ist dein Ur-Ur-Ur-Großonkel. Und da gab's in der Familie auch megamäßig Stress mal, weil dein Opa auch halt auch so hieß und bla. Und der hat unter anderem halt auch zum Beispiel ein Buch geschrieben über, ich hatte es vorhin noch Fred gesagt, ich glaube, Jugendliche Wiederkehr heißt es, oder Fröhliche Wiederkehr, genau, ein Buch über die Jugend in Ostpreußen. Und das ist tatsächlich, meinte meine Mutter heute auch zu mir, das ist die Geschichte meiner Familie in Ostpreußen, von ihm halt geschrieben, von meinem Familienmitglied.
Geil,
und jetzt habe ich sogar meine Oma angerufen, habe gefragt, ob wir das haben, und sie war ja irgendwo auf dem Dachboden, jetzt schickt sie mir das die Tage tatsächlich mal, weil jetzt will ich es lesen.
Nochmal für alle Hörer, wie heißt das Buch, wenn sie das sich reinballern wollen?
Fröhliche Wiederkehr von Horst Biernat, in 1991 veröffentlicht, und der Untertitel ist noch, ich glaube, eine Jugend in Ostpreußen. Ja, das ist die Geschichte meiner Familie wohl.
Horst Biernat. ISBN 1234567891011121213.
Ja, es gibt zu meinem berühmten Ur-Ur-Urgroßonkel gibt es so einen ganz großen Wikipedia-Artikel. Da kann man das auch nachlesen.
Ein Promi, mit dem wir hier podcasten seit fast 2 Jahren.
Nein.
Ein Edler.
Mhm.
Einer von diesen Aristokraten.
Also ich finde allein schon, darüber haben wir schon mal in der Folge gelacht, aber ich finde alleine für diesen Namen Biernat kriegst du nochmal einen Prost von uns.
Ja, yeah, geil.
Toll.
Einzig wahr.
Gut gemacht, Richard.
Danke.
Gut gemacht. Also ich würde vorschlagen, dass
wir tatsächlich... Ich glaube, wenn der wüsste, was ich hier mache, würde der sich regelmäßig für mich schämen, ey.
Ich würde tatsächlich vorschlagen, dass wir zuerst beginnen mit der Kurzzusammenfassung der wichtigsten Busch-Geschichten und erst danach über ihn und seinen Stil und so zu sprechen. Also, dass wir uns erstmal den Film angucken und danach über ihn sprechen.
Mhm.
Und weil das die allgemein bekannteste und ich glaube bei den Hörern auch noch präsenteste Geschichte ist, würde ich mit Max und Moritz tatsächlich anfangen.
Ja.
Max und Moritz hatte ich als Thema zum Vorbereiten. Und in der bebilderten Kurzgeschichte Max und Moritz geht es um zwei Kinder, Max und Moritz, die, um es mal in heutigen Worten zu sagen, ziemliche Arschlöcher sind. Ich lese hier die ersten Sätze mal die Exposition vor, die beschreibt nämlich da schon ziemlich gut, um was es geht. Ach, was muss man oft von bösen Kindern hören oder lesen, wie zum Beispiel hier von diesen, welche Max und Moritz hießen, die anstatt durch weise Lehren sich zum Guten zu bekehren, oftmals noch darüber lachten und sich heimlich lustig machten. Ja, zur Übeltätigkeit, ja, dazu ist man bereit, Menschen necken, Tiere quälen, Äpfel, Birnen, Zwetschgen stehlen. Das ist freilich angenehmer und dazu auch viel bequemer, als in Kirche oder Schule festzusitzen auf dem Stuhle. Also die beiden sind nicht nur unartig, sondern sie sind, er sagt es wirklich schwarz auf weiß, so bösartig. Die Geschichte ist im Prinzip eine Folge von verschiedenen Episoden, die nur sehr lose miteinander zusammenhängen. Es sind 7 Streiche. Der erste Streich dreht sich um die Witwe Bolte. Übrigens, wie ich gelesen habe, ein typisch norddeutscher Name, also die Wilhelm Busch kommt ja auch aus Norddeutschland, aus der Nähe von Hannover, worüber wir noch sprechen. Witwe Bolte hat 3 Hühner. Einen Hahn.
Die Witwe Bolte heißt übrigens, glaube ich, im Türkischen Fatma irgendwie. So ganz, ganz geil, haben sie übersetzt, ja.
Witwe Bolte hat 3 Hühner und einen Hahn. Ihr ganzer Stolz, ihr ganzer wunderschöner Besitz. Max und Moritz verknoten 4 Brotstücke mit einer Schnur. Also wie so eine Art Kreuz, an dessen Ende lauter Brotstücke sind. Das Federvieh frisst diese Brotstücke, verknotet sich und erhängt sich in einer echt super fragwürdigen Bewegung, wie auch immer Hühner das machen sollen, auf einem Ast. Ja, jedes legt noch schnell ein Ei und dann kommt der Tod herbei.
Außer der Hahn, der scheißt.
Ja. Genau, außer der Hahn, der lässt einen Kotböppel ab. Ja, das war die erste Episode. Also die Geschichten sind auch wirklich super einfach und simpel. Ja, das war der erste Streich, doch der zweite folgt sogleich. Der hängt tatsächlich mit dem ersten Streich zusammen. Witwe Bolte brät diese Hühner. Als sie in den Keller geht, um sich Kraut zu holen, angeln Max und Moritz die durch den Schornstein diese Hühner raus, verziehen sich und fressen die genüsslich. Die Witwe Bolte kommt hoch, sieht, dass die Hühner weg sind und sieht ihren kleinen Hund Spitz, vermutet, dass er die gefressen hat und prügelt die Scheiße aus ihm raus. Das war der zweite Streich und der dritte folgt zugleich. Schneider Böck, der wohnt in einem kleinen hässlichen Haus direkt an einem Fluss. Über diesen Fluss geht ein schmaler Steg, ein Holzsteg. Max und Moritz, Wichser, wie sie nun einmal sind, sägen diesen Steg an und verstecken sich im Gebüsch und rufen dann raus, Meister Böck, Heckmeck, du alte Ziege irgendwie. Das geht übrigens auf ein altes antisemitisches Klischee zurück. Um es mal ganz plump zu sagen, früher war das Klischee, ja, die Schneider sind alles Juden und die bumsen mit Ziegen. Der Schneider lässt sich darauf ein, lässt sich provozieren, geht raus, sucht die Übeltäter, fällt dann, als die Brücke der Steg zusammenkracht, in den kalten Fluss, verreckt fast, krallt sich im Todeskampf an 2 Enten fest, die ihn aus dem Fluss rausziehen. Es geht ihm dann noch tagelang sehr schlecht, er hat eine Erkältung, der Magen drückt, seine Frau, genial wie sie ist, legt ihm ein heißes Bügeleisen auf die Wampe und damit ist er geheilt. Das war der dritte Streich.
So wie meine Oma früher, ja.
Und der vierte folgt zugleich. Lehrer Lempel.
Meine Lieblingsgeschichte.
Ein Lehrer, ein Typ, der von der Gesellschaft geachtet wird, der nicht nur als Lehrer, sondern auch als Organist in der Kirche arbeitet, was zur damaligen Zeit übrigens absolut üblich war. Der kommt nach einem anstrengenden Tag nach Hause, will sich eine Pfeife anstecken. Max und Moritz haben ihm aber heimlich Schießpulver in die Pfeife gesteckt. Und als er versucht, sie zu rauchen, explodiert er. Wobei seine Haare, seine Augenbrauen, eigentlich die komplette Kopfbehaarung abgesenkt ist und er schwarz ist, ich zitiere, wie ein Moor.
Das ist ja auch, wenn du es in den Bildern ja aussiehst, wenn die Pfeife ja dann auch wirklich explodiert, das bringt ja auch alles bei ihm durcheinander und du siehst dann auch noch dieses verkohlte Gesicht und dem scheint irgendwie so halb ein Ohr zu fehlen, die Haare sind weg. Er sieht so ein bisschen Niki Lauda-mäßig aus, anders kann man es leider nicht sagen.
Ja. Ey, das stimmt, dieses Bild hat mich als Kind völlig fertig.
Das ist nach wie vor trotzdem meine liebste Geschichte halt einfach, weil ich das einfach so cool finde. Aber da können wir gleich nochmal drüber reden, das ist so, alles was du gerade, das ist so, wenn man die Geschichte von dem Busch kennt, seine ganz, ganz starken Charakteristika auch aus seinem Leben halt viel. Weil Max, ja. und Moritz ist ja so, Max und Moritz ist ja so halb autobiografisch von ihm.
Oh, da, mhm. echt? Oh, mhm. da, okay, da sind wir, bin jetzt mal gespannt, was darüber, worüber wir dann noch sprechen. Dieses Bild, wo die Pfeife explodiert, dieses Bild hat so viel Power und ja. Michael Bayeske Action. Also wie eine Zeichnung aus dem späten 19. Jahrhundert nur haben kann. Ohne Scheiß.
Wieso halt.
Michael Bayeske.
Ja, das ist halt, das ist halt so ein bisschen wie Roy Schneider, der halt so das erste Mal so diese Comicstrips gezeichnet hat, wo er wirklich dann so, wenn geschlagen wurde, so bam, platsch, bau, kabolks, kdong und sowas kam. Und das ist so der Vorläufer davon, wenn die Pfeife explodiert. Mega geiles Bild einfach nur.
Also es ist wirklich ein ganz klassisches Comicbild.
Ja. Ja. Das war der vierte Streich, doch der fünfte folgt sogleich. Beim fünften Streich wird erstmal in einem für diese Geschichte relativ langen Absatz erklärt, dass man seinem Onkel eigentlich nett gegenüber sein sollte und ihm was Gutes tun sollte. Dann, damit so eine Fallhöhe aufgebaut wird. Max und Moritz, die zwei Schweine, sammeln Maikäfer, faustgroße Maikäfer auf und stecken sie dem Onkel Fritz ins Bett. Er schläft ein, dann kommen die Käfer zum Vorschein, alle rasten mega aus, er wird von den Käfern gebissen. Ende.
Boah, ich erinnere mich, die waren voll eklig, die da vor seinem Gesicht saßen.
Ja.
Das war auch mit das Harmloseste, was er machen, und hat auch wieder mit Busch zu tun, aber kommen wir gleich.
Ja. Das war der fünfte Streich und der sechste folgt sogleich. Max und Moritz klettern auf die Bäckerei und wollen in ihr einbrechen, fallen dann mit Ruß bedeckt aus dem Schornstein raus, fallen in einen Trog mit Mehl, fallen dann in einen Trog mit Teig. Und jetzt wird's ziemlich gruselig. Der Bäcker, ein erwachsener Mann, im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte, erwischt die beiden. Und was macht man natürlich, wenn man zwei Lausbuben beim Stehlen erwischt?
Beef Wellington aus ihnen.
Man steckt sie komplett in dieser Teighülle in den heißen Ofen rein.
Moment, erst macht er ja noch Brot aus ihnen.
Genau, er rollt sie erst noch so schön in Form und steckt sie dann in den Ofen rein. Sie überleben knapp, wie auch immer das möglich sein mag. Sie überlegen und fressen sich von innen den Weg durch dieses Brot frei. Das war der sechste Streich, doch der siebte folgt zugleich. Dem Tod sind sie im sechsten Streich gerade noch knapp entronnen. Im siebten geht's ihnen jetzt ans Leder.
Spoiler!
Sie verstecken sich in der Mühle und schneiden dem Meister Müller die Säcke an, damit hinten das Korn rausrast. Einfach so. Was für Wichser. Einfach so.
Ja? Weißt du, mein Vater hat früher immer, kennt er ja, wenn Eltern einem sowas vorlesen, so mein Vater war immer der hat das so mit Stimmen und sowas immer gemacht, dann fand ich immer total geil, weil das ist mir bis heute im Kopf geblieben, der Müller sagt ja, wenn er die Säcke anhebt und merkt, dass das immer weniger wirkt, sagt er, Sappalot, das Ding wird lichter. Und mein Vater hat das immer so geil gemacht und seitdem hab ich das immer noch im Kopf, diesen Satz halt einfach. Sappalot, das Ding wird lichter.
Ja, der Müller erwischt sie auch und macht das, was ein erwachsener Müller im Vollbesitz seiner Kräfte mit so zwei Lausbuben natürlich auch macht. Er schmeißt sie in die Mühle, sogar noch mit einem zweiten Erwachsenen. Er hat einen Komplizen. Die beiden werden zerschrotet, werden gemahlen.
Natürlich werden sie das.
Na klar.
Werden auch zu perfektem Mehl.
Genau, sie als Körner. Sie kommen dann unten als Körner raus. Kein Blut, keine Knochen, keine Gehirnmasse, sondern sie kommen aus Körner raus, sogar in der Form von sich selbst. Ja.
Tja, so wird auch Babypuder gemacht.
Nein. Da werden sie doch noch von den Hühnern gefressen.
Ja.
Und von den Gänsen, ja.
Noch von Gänsen.
Ja. Das Heftigste neben diesem gewaltsamen Tod ist, dass die Leute im Dorf, als sie davon erfahren, ja, ich lese einfach mal vor. Als man dies im Dorf erfuhr, war von Trauer keine Spur. Witwe Bolte, mild und weich, sprach, sieh da, ich dachte es gleich. Ja, 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 rief Meister Böck, Bosheit ist kein Lebenszweck. Drauf sprach Herr Lehrer Lempel, dies ist wieder ein Exempel. Freilich, meint der Zuckerbäcker, warum ist der Mensch so lecker? Selbst der gute Onkel Fritze sprach, das kommt von dumme Witze. Doch der brave Bauersmann dachte, wat geht mich dat an? Kurz im ganzen Ort herum ging ein freudiges Gebrumm. Gott sei Dank, nun ist's vorbei mit der Übeltäterei. Da sind zwei Kinder gestorben, und zwar auf bestialische Art und Weise mit einem Küchengerät.
Mit einem Mühlstein zermahlen.
Und das Dorf jubiliert.
Ja?
Wie alt werden die gewesen sein? So um die 12 rum?
Ja, maximal. Also Bart Simpson-Alter halt, keine Ahnung. Ja.
So 10 in etwa ungefähr. Würde ich jetzt halt auch mal schätzen.
Also ich vermute einfach, so war das so im 19. Jahrhundert, Mitte 19. Jahrhundert in Norddeutschland. Da ist man halt so verfahren mit kleinen Scheißern.
Mhm. Ja, das war die Geschichte.
Das Ding ist halt, wie gesagt, so wenn man das halt liest, darf ich kurz auf sein Leben kommen? Darf ich das kurz anschneiden, Fred?
Ja, komm, mach.
Das Ding, komm, mach. Wilhelm Busch hat sich halt immer sehr, sehr stark an seiner Umgebung orientiert und deswegen halt auch Max und Moritz, weil es gibt den, wie hieß er denn nochmal?
Sein Kumpel da.
Erich Bachmann. Erich Bachmann und Wilhelm Busch selber sind Max und Moritz. Den hat er nämlich kennengelernt, das war der Sohn eines
Müllers,
ja. Ganz genau. Und diese ganzen Orte, wie er auch da, diese Brücke und diese Mühle und das alles, die Orte gibt's halt wirklich in dem Ort, in dem er sich dort aufgehalten hat. Und daran hat er sich orientiert und halt, dass die Leute da so scheiße eigentlich sind, weil er hat ja immer die kleinen Bürger gezeichnet und ist ja immer davon ausgegangen in seinen ganzen Werken, der Mensch wird schlecht geboren und kann nicht erzogen werden und von deiner Jugend, und taugt nichts von der Jugend an. Das war immer so sein Menschenbild, ganz genau. Und das war halt nämlich auch, er hatte nämlich mega Probleme, als er Jugendlicher war, in seiner Heimatstadt damals noch. Es wollte nämlich keiner mit ihm irgendwann mehr reden, weil er tatsächlich einfach vor die Haustür gegangen ist, hatte immer Papier und Stift dabei und hat halt die Kleinbürger, weil er das so bieder fand, hat die Kleinbürger halt immer skizziert und die Geschichten aufgeschrieben und alles Mögliche. Und irgendwann haben die Leute dann schon ihm den Rücken zugekehrt und er ist so ein bisschen so ein Aussätziger geworden, weil die halt nichts mit ihm zu tun haben wollten, weil der die karikiert hat halt, ne? Gezeichnet hat.
Kurzer Trivia-Fact, die Erstauflage von Max und Moritz kam 1865 raus mit damals 4000 Exemplaren. Wenn du eins dieser 4000 Exemplare von damals noch in einigermaßen gutem Zustand oder wahrscheinlich auch egal in welchem Zustand hast, dann hast einen guten Deal geschossen. 1998 wurde zum letzten Mal ein solches Exemplar versteigert für 125.000 Euro.
Es gibt auch im Wilhelm Busch Museum gibt's auch noch die Originalzeichnungen von ihm selber, von Max und Moritz. Und die werden nur ganz besonderen Gästen gezeigt in der Dunkelkammer mit einer Taschenlampe. Also die werden noch nicht mal dem Tageslicht ausgesetzt.
So mit Rotlicht wahrscheinlich.
Nee,
oder
mit
so.
Einer Taschenlampe, mit so einer hellen LED-Taschenlampe. Sitzen die wirklich da mit Handschuhen an und dann wird das so abgescannt, dass
weil die
das
so empfindlich
kann.
Sind wahrscheinlich, ne?
Das sind uralt, das sind Originalzeichnungen.
Ja, und der wird wahrscheinlich auch nicht auf dem besten Papier, das damals zu haben war, gezeichnet haben.
Ja, wenn da zu viel Licht dran kommt, dann geht das kaputt.
Ja, und zu viel Sauerstoff.
Ja, dann bleicht das aus.
Sauerstoff, der Feind jedes Schriftstellers.
Feind der Feind, Völker Mittelerde. Entschuldigung, ich habe gestern Herr der Ringe geguckt.
Oh, hat das vielleicht mit einer Kack- und Sachfolge zu tun, die in den nächsten Wochen kommt? Nein, das war Zufall. Ja, sollen wir mit der nächsten. sollen wir mit der nächsten Story einfach weitermachen?
Ja.
Tobi, du warst gerade so still. Willst du weitermachen?
Ja, ich könnte euch über die fromme Helene erzählen.
Ja.
Die fromme Helene ist ein etwas längeres Stück von ihm. Es geht über 17 Kapitel. Und beschreibt im Groben das Leben von Helene, von der frommen Helene, die aufs Land geschickt wird, dort bei ihren bei Tante und Onkel aufwächst, dann da rausgeschmissen wird, einen älteren Mann heiratet, mit ihrem Cousin bumst und am Ende als fromme Frau sich selbst verbrennt, weil sie sich besaufen will. Ja, wirklich, kein Scheiß. Also ich kann mal so ein Part daraus vorlesen, den ich sehr schön fand, also dass sie halt, also das mit dem Likör, was ich vorhin vorgelesen habe, ist auch daraus. Und so die Exposition ist halt eben, Helene, sprach der Onkel Nolte, was ich schon immer sagen wollte. Ich warne dich als Mensch und Christ, oh hüte dich vor allem Bösen. Es macht Pläsier, wenn man es ist, doch es macht Verdruss, wenn man es gewesen. Und dann geht's halt so die ganze Zeit darum, dass sie versucht, von außen eingewirkt, ein frommer, rechtschaffener Bürger zu sein, kriegt es aber halt nicht hin. So, die scheitert da total dran. Jedes Mal, wenn sie irgendwas macht als Kind, baut sie dann Scheiße und wird dann rausgeschmissen. Also so ein bisschen Max-Moritz-Style, Streiche. Verheiratet dann irgendwann einen deutlich älteren Mann, der heißt Schmöck, was so ein bisschen an Schmock angelehnt ist. Also das Wort für Idiot auf Jiddisch. Mhm. Und Es geht nämlich darum, dass die halt auch keinen Sex haben dann und keine Kinder. Also hier so, viel Freude macht's wie männiglich bekannt für Mann und Weib der heilige Ehestand. Und lieblich ist es für den Frommen, der die Genehmigung dazu bekommen. Denn er so dann nach üblicher Frist glücklicher Vater und Mutter ist. Doch manchmal ärgert man sich bloß, denn die Ehe bleibt kinderlos.
Ja.
Und so, das ist halt so ihr Ding. Und sie betrügt ihn dann halt auch irgendwann mit ihrem Cousin Fritz, mit dem sie als Kind schon immer Schabernack getrieben hat.
Oh, Doktorspielchen.
Ja, ja, wirklich. Ja, die haben sich auch mal geküsst und so. Daraufhin wird sie halt rausgeschmissen.
Nein.
Ja, richtig krass. Also die war wirklich richtig böse.
Eine Hure.
Also es, ne, es kommt dann irgendwie raus, dass sie da gebumst haben. Und dann, ne, ach, wie ist der Mensch so sündig? Lene, Lene, gehe in dich und so. Es geht nicht so gut aus. Der Fritz wird dann halt auch erschlagen, weil der hatte eine Vorliebe für Küchenmädchen. Das war als Kind schon so, dass er immer mit irgendwelchen Küchenmädchen geknutscht hat. Da ist das auch so. Nur der Freund des Küchenmädchens erschlägt ihn dann mit einer Flasche, seinen Kopf zu Brei. Daraufhin ist sie ganz traurig, die Helene, und wird dann praktisch Nonne. Also eine gute Büßerin, wie es heißt, und alkoholabhängig, weil das macht man scheinbar so. Und das ist dann auch so das letzte Kapitel. Es geht halt eben los mit, es ist ein Brauch von alters her, wer Sorgen hat, hat auch Likör. Und dieses letzte Kapitel, das heißt auch die Versuchung, da geht es die ganze Zeit darum, wie sie versucht zu beten und nicht diesen Schnaps zu trinken. Und so, sie kniet vom Ferne fromm und frisch, die Flasche steht auf dem Tisch. Es lässt sich knien auch ohne Pult, die Flasche wartet mit Geduld. Man liest nicht gerne weit vom Licht, die Flasche glänzt und rührt sich nicht. Und sie geht immer so näher an den Tisch, wo die Flasche neben so einer Kerze steht. Oft liest man mehr als wie genug, die Flasche ist kein Liederbuch. Gefährlich ist es Freundes Nähe, oh Lene, Lene, wehe, wehe. Oh sie, im seligen Nachtgewande erscheint die jüngst verstorbene Tante. Das ist so ein Geistern, ne? Mit geisterhaften Schmerzenstöne, Helene ruft sie, oh Helene, umsonst, es fällt die Lampe um, gefüllt mit dem Petroleum. Und hilflos und mit Angstgewimmer verkohlt dies fromme Frauenzimmer.
Oh Gott, Alter. Warte,
der letzte Satz ist halt, hier sieht man ihre Trümmer rauchen, der Rest ist auch nicht mehr zu gebrauchen. Das ist, dann ist sie halt tot. Und am Ende kämpft dann ihre Seele noch gegen so ein kleines Teufelchen und der, also, ne, das endet dann und fährt mit ihr zum Schlund der Hölle hinein mit ihr. Huhu, haha, der heilige Franz ist auch schon da. Also der Franz ist halt der Dings.
Das ist glaube ich, aus seiner Zeit in München, ne? Weil da hat er sich auch so ein Künstlerkonglomerat angeschlossen und die haben auch ganz viel in so Gaststätten halt rumgehangen, wo er richtig hart saufen gelernt hat und halt auch sehr viel geraucht hat und so.
Und er hat vor allem ein Riesenproblem irgendwann entwickelt gegenüber frommen Menschen, also generell gegenüber Geistlichkeit. Es gibt viele Werke, wo Geistlichkeit ganz schön das Fett wegkriegen.
Lehrer auch,
genau. Also er hatte echt ein krasses Problem mit so spießbürgerlichen Autoritätspersonen. Ja. Da kam er wohl überhaupt nicht mit klar. Und das ist hier, also in die Frau Melene geht es im Prinzip um nichts anderes, als darum, wie falsch das ist, Menschen was aufzuzwingen.
Ja.
Weil die Helene ist nicht so, sie ist von Natur aus eher so ein Freigeist, also auch als Kind schon mit den Streichen. Und wird halt von außen immer so mit diesen biederen sowas macht man nicht, Sprüchen
mit so Moralvorstellungen.
Genau, halt. Wie Bush halt auch selber dann halt auch
genau.
Der hat sich ganz stark in seinen Geschichten immer an sich selber halt auch orientiert.
Ja, und aber daran halt völlig zerbricht und im Endeffekt dann halt ganz alleine verwitwet, also doppelt verwitwet, wenn man so will, stirbt, weil sie sich nicht, weil sie sich im Dunkeln besaufen will und verbrennt an einer Petroleumlampe. So, das ist schon tragisch.
Ist das von der Form her ähnlich wie Max und Moritz mit so Bildern und kurzen Versen darunter?
Genau, also du hast auch, das ist wie so ein Comicstrip, nur dass halt die Sprüche nicht in dem Comic stehen, sondern das Bild immer da drüber und darunter dann halt die Sprüche, manchmal mit auch längeren Textpassagen.
Ja.
Also es gibt auch ein, zwei Kapitel, da sind praktisch gar keine Bilder drin, manchmal dann mit sehr vielen. Also das, was ich jetzt gerade vorgelesen habe, das war wirklich das ganze Kapitel, das ist sehr kurz, das letzte, dafür mit sehr vielen Bildern, dann gibt es aber auch welche mit sehr viel Text, die unfassbar langweilig sind.
Geil.
Also er hat für die Geschichte, finde ich jetzt, wenn ich die Helene kritisieren darf, das ist eine sehr schöne Geschichte, aber sie ist mindestens 8 Kapitel zu lang. Also davon hätte man noch einiges weglassen
können. Das klingt für Wilhelm Busch auch tatsächlich recht lang.
Ja,
ne?
ist es auch. Also es liest sich auch sehr, teilweise sehr schleppend, er dreht sich manchmal ein bisschen im Kreis. Also ist gerade so der Mittelteil, wo es um die Ehe geht mit diesem Schmöck, da passiert im Prinzip immer wieder das Gleiche. Also er ist halt ein Fixer und sie ist unglücklich.
Ja,
auf verschiedenen Ebenen. So, er besäuft sich dann, Und sie ist sauer, weil sie alleine zu Hause sitzt, in ihrer Hochzeitsnacht übrigens. Und da passiert dann auch nichts, weil er zu voll ist. Und so. Und das geht dann halt über Jahre und dementsprechend über Kapitel. Das ist ein bisschen langweilig. Aber Anfang und Ende sind wirklich richtig geil.
Ich habe gelesen, nachdem er dann so Zeiten seines Lebens, ich glaube, irgendeinen österreichischen Verleger kennengelernt, der von seinem Talent überzeugt war und dann ja auch Max und Moritz und diese ganzen Sachen rausgebracht hat. Und Wilhelm Busch hat immer dann die eingesendeten Witze der Leser dieses Magazins, dieses Hefts, was der Verleger halt rausgebracht hat. Dazu hat Busch immer die Bilder gezeichnet zu den Witzen. Und als dann seine eigenen Sachen dann noch irgendwann veröffentlicht wurden, habe ich heute noch gesehen von so einer Historikerin, die noch gesagt hat, so das wurde damals so aufgenommen, wie was heute auch eine Klatschzeitschrift ist. Also was er geschrieben hat, war wirklich so, weil die Leute halt alle niedergedrückt waren und sehr von dieser preußischen Etikette halt auch eingenommen waren, dass die auch wirklich teilweise gesagt Gesundheit. Haben, weil Mensch ist nun mal auch Mensch, die dann ihren Nachbarn oder wen auch immer dann darin erkannt haben und das auch mit ein Grund seines für seinen Erfolg dann halt auch ist, weil okay. Damaligen Klatsch halt auch verbucht hat in seinen Büchern, ja, ne? Ja. In seinen Geschichten. Mega geil eigentlich. Ja. Wie kriegst du die Leute, wenn über sie geredet wird?
Ja, dann die fromme Helene war das.
Genau.
Von Tobi präsentiert. Dann gehen wir noch, Richard, zum nächsten Wilhelm Busch-Werk.
Das
weiter.
Wäre dann Hans Huckebein. Hans Huckebein, eine Bildergeschichte erzählt in Reimform über den unglückseligen und bösen Raben, genannt Hans Huckebein. Die Geschichte ist folgende. Hans Huckebein, der Rabe, wird vom Knaben Fritz im Wald gefunden und der fängt den durch, wie beschrieben wird, mit arglistiger List und Trick.
Täuschung,
genau. Arglistiger Täuschung und List. Und bringt den dann zu der Tante und dieser Rabe ist halt auch wieder dem Bild Buschs entsprechend, der macht dort totalen, der bringt totale Unruhe in diesen genormten Haushalt halt rein. Also der hackt seine Besitzer, der geht auf die Tante los, der schmeißt irgendwie die kocht dann so Beeren und sowas ein und der verteilt die in der ganzen Wohnstube und alles sieht dann scheiße aus halt irgendwie. Und die Tante, das geht so weit, dass die Tante mit einer Gabel auf ihn losgeht und den Raben halt eigentlich damit erwischen möchte und dabei versehentlich halt Fritz die Gabel ins Ohr haut.
Oh, fuck. Ja.
Ohr. Ja.
Klassischer Wilhelm
Huckebein, Busch. Huckebein versteckt sich dann halt daraufhin, wohin die Tante, versteckt sich in so einem Loch, wohin die Tante ihn dann halt rausholen möchte. Und da sieht er dann halt auch seine Chance, weil als die Tante dann guckt, ob er in dem Loch ist, dann kommt halt Huckebein raus und hackt ihr in die Nase und verschwindet dann von der Szenerie quasi. Also der verletzt halt auch seine Mitmenschen dann dort. Also Huckebein ist halt wirklich, der ist halt kein Mensch, das ist einfach ein wildes Tier halt, ne? Und am Ende dann, Huckebein stirbt am Ende, weil er sich besoffen versehentlich selbst erdrosselt. Und zwar, er findet
der
nämlich... Der Rabe erdrosselt sich selber. Ja, pass auf.
Ich erinnere mich.
Huckebein findet auf dem Tisch neben dem Häkelzeug der Tante, findet er ein Glas Likör. Deswegen sagt man, jetzt beginnt sein Malheur, denn was er trank, das war Likör. Und er fängt daran an, so rumzunippen und so rumzusüffeln und nimmt dann das Glas irgendwann mit seinem Schnabel hoch und kippt sich das alles so in Rachen. Und ist davon so beduselt und so betaumelt, dass er sich in dem Nähzeug der Tante verheddert, ausrutscht und dann sich dadurch selber erdrosselt an der Tischkante. Und die Tante sagt mit aller Liebe, wie war das hier nochmal? Die Bosheit war sein Hauptpläsier. Drum spricht die Tante, hängt er hier.
Tolle Geschichte.
Ey, der hat so geile Texte zum Teil geschrieben, die sind alle so bösartig.
Da kann man auch wieder sehen, ich hatte es mir nochmal rausgeschrieben, Wilhelm Busch nur eine weitere von vielen Inkarnationen des Bösen, das nach seiner Auffassung in jedem Menschen und Tier steckte. Und Huckebein wird auch mehrfach ausdrücklich als das absolute Böse bezeichnet.
Richard, lass mich raten. Man erfährt überhaupt gar nichts darüber, wieso der Rabe so bösartig und fies ist. Er ist einfach so, oder?
Ja. Also wie gesagt, Busch ist davon ausgegangen, dass Mensch und Tier als böse quasi schon, wie als böse geboren wurden. Also das liegt doch in seiner Geschichte, weil der hat zu Schulzeiten und von seinem Vater ziemlich häufig Dresche bekommen und dann dementsprechend ein sehr negatives Bild von der Welt,
genau.
Der arme Mann.
Das ist so geil, wenn man sich das Intro von der frommen Helene anschaut. Das erste
das
Kapitel.
Intro?
Ja, das hat ein Intro. Das ist so eine, ich habe das irgendwo gelesen, wie das genannt wird. Das ist so ein Gesang von irgendwas. Also das ist nicht Wilhelm Busch, der das sagt, sondern das ist irgendwie so eine Art Erzähler, wo er die Stadt beschreibt, wie die Stadt funktioniert. Und das ist halt wirklich... als ich das jetzt nochmal gelesen habe, ich hatte das als Kind halt relativ häufig gelesen, diese Helene, so gerade das Ende mit diesem Teufelchen und so, habe das überhaupt nicht begriffen. Und jetzt, wo ich dieses Intro nochmal gelesen habe, ich war wirklich richtig entsetzt, das sind so unfassbar harsche Worte über die Stadt. Möchte mal kurz was raus vorlesen.
Klar.
Ja. Wie der Wind in Trauerweiden tönt des frommen Sängers Lied, wenn auf der Laster Freuden in der großen Städte sieht. Ach, die sittenlose Presse, tun sie nicht in früher Stund all die sündlichen Exzesse schon in Bürgersleuten kund. Offenbaches Interlier, hier sind Bälle, da Konzerts, Anchen, Hannchen und Maria hüpft vor Freuden schon das Herz. Kaum trank man die letzte Tasse, putzt man schon den irdschen Leib. Auf dem Walle, auf der Gasse wimmelt man zum Zeitvertreib. Wie sie schauen, wie sie grüßen, hier die zierlichen Messieurs. Dort die Damen mit den süßen, himmlisch hohen Prachtpopös. Und der Jud mit krummer Ferse, krummer Nas und krummer Hose schlängelt sich zur hohen Börse, tiefer derbt und seelenlos. Schweigen will ich von Lokalen, wo der Böse nächtlich prasst, wo im Kreise der Liberalen man den Heiligen Vater hasst. Schweigen will ich von Konzerten, wo der Kenner hoch entzückt, mit dem seelenvoll verklärten Opernglase um sich blickt. Wo mit weichen Wogenbusen man schön warm beisammen sitzt, wo der hehre Chor der Musen, wo Apollo selber schwitzt. Schweigen will ich vom Theater, wie von da des Abends spät schöner Mutter, alter Vater, arm in Arm nach Hause geht. Zwar, man zeuget viele Kinder, doch man denket nichts dabei. Und die Kinder werden Sünder, denn den Eltern's einerlei. Hm. Komm, Elinchen, sprach der brave Vormund, komm, mein liebes Kind, komm auf Land, wo sanfte Schafe und die frommen Lämmer sind.
Also, so lyrisch waren wir noch nie.
Aber das ist halt auch so, Busch selber halt auch so voll der bekennende Eremit. Ne?
Ja, total.
Voll der pessimistische, grummige Einzelgänger halt einfach. Nur war ja auch nie verheiratet und nix. Und der, vor allen Dingen, ich finde so geil,
er wirklich sehr untypisch war.
Vor allen Dingen, er macht ja auch keinen Unterschied zwischen Reich und Arm. Ihn sind einfach, ein totaler Mesanthrop. Alle Menschen zu bieder.
Es gibt, also ich kenne keine Wilhelm Busch-Geschichte, wo es wirklich einen Guten gibt. Also eine durchaus positive oder durchweg positive Figur. Ich kenne zumindest keine Geschichte, wo das der Fall ist. Die sind alle irgendwie scheiße.
Musst doch mal gucken, alle Geschichten, die er hat mit Kindern zum Beispiel. Die Kinder sind alles Waisen. Keiner, weil er auch ein schlechtes Verhältnis zu seiner Mutter und seinem Vater hatte. Keines der Kinder hat jemals irgendwie Eltern.
Das war wohl so ein relativ gängiges Bild Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts, die protestantische Ethik damals. Mhm. Der Mensch ist von Grund auf böse und kämpft praktisch sein ganzes Leben damit, Herr seiner Laster zu werden und ist im Prinzip dazu verdammt, diesen Kampf zu verlieren.
Ja, und der Busch, ich verstehe denn an der Stelle, vielleicht könnt ihr mir da helfen, nicht so ganz. Macht er sich jetzt darüber lustig? Mhm. Oder bedient er sich dessen? Also, weißt du, wenn ich mir jetzt zum Beispiel dieses Helenchen anschaue, dann ist es ja eben so, dass die da halt, ne, wie gesagt, von außen immer fertig gemacht wird, sei bloß weniger lasterhaft. Mhm. So, aber sowohl Helenchen als auch die von außen klingen alle irgendwie scheiße. Das heißt, wer ist jetzt der Böse in der Geschichte? Die von außen eindrücken oder die von Natur aus böse ist?
Also von seinem Standpunkt.
Also was ist jetzt, ist Zucht und Ordnung gut? Oder ist Anarchie gut?
Das Ding ist halt, Busch hat sich selber verschrieben in seinen Werken der Entlarvung der Spießigkeit und des Kleinbürgertums.
Ja, klar.
Und aber er selber als künstlerischer halt auch, weil der hat auch mehrere Stationen da durchgelaufen. Er sollte zum Beispiel auch in Hannover Maschinenbau studieren mit 15 oder so schon, ne?
Am Polytechnikum in Hannover, genau, war er.
Und
sicher, dass der Maschinenbau da studieren wollte?
Ja. Der sollte Maschinenbau studieren und ist ja dann nach Düsseldorf und dann nach Antwerpen gegangen, in diese ganzen Kunstschulen.
Genau.
Und ist ja zum Beispiel auch von der Deutschen Kunstschule in Düsseldorf ja auch abgegangen, weil ihm das zu akademisch war, weil ihm das auch zu bieder war. Und ich glaube, dadurch, dass vieles von dem, was er schreibt, in seinem eigenen Umfeld halt passiert und er sehr viele negative Erfahrungen im Leben gemacht hat, auch seiner eigenen Person entsprechend halt auch, dass er immer seine Figur, die auch von der Welt nicht akzeptiert wird, als seine Hauptfigur eigentlich sieht. Weil alles, was er irgendwie macht, ist irgendwo, hier auch seine Bilder, wenn du seine gemalten Bilder siehst, die sind fast alle autobiografisch.
Ja, aber das also, Tobi, du nicht meine Frage.
Ja, Tobi, ja, nee, aber ja, Moment. Doch, die kreative Figur, das ist eigentlich der Held in der Geschichte. Tobi, der eigentlich frevelhaft handelt.
Du hast gerade gefragt, wer ist denn der Gute und wer ist der Böse? Also ja,
beziehungsweise welche Einstellung ist die Gute?
Also ich interpretiere das so, und da stehe ich nicht alleine, dass es in dieser Geschichte eigentlich keine Guten gibt, sondern im Prinzip sind alle die Bösen. Das das ist echt fast schon dystopisch, was wir bei Wilhelm Busch sehen. Es sind grundsätzlich eigentlich fast alle Wichser. Hm.
Also auch die, also er beschreibt im Prinzip auch nicht eine Möglichkeit für eine gute Lebensform, sondern er beschreibt zwei verschiedene, also für gewöhnlich sind es ja zwei verschiedene Lebensformen, die anarchistische und die preußische und oder die damals als anarchistisch betrachtete Lebensform, und beide sind scheiße.
Ja.
Genau wie alle Menschen scheiße.
Er hat sich selber auch niemals, er war ein knallharter Pessimist und hat sich selber auch immer als ganz krasser Fehlschlag gesehen. So. Also er war selber auch von sich selber niemals überzeugt. Deswegen, ich glaube auch nicht, weil viele auch immer sagen, so Max und Moritz oder diese ganzen Geschichten von ihm, auch wenn er immer günstigerweise in die Kinderliteratur eingeordnet wird, ist er gar nicht. Ja. Weil seine Geschichten haben keine Moral, sie haben mehr eine Botschaft eigentlich. Und zwar dahingehend, dass egal was passiert auch, wir sind alle scheiße. Egal wie wir leben.
Ja, ob man das Botschaft nennt, ja, so ein bisschen schon, ne?
Ja, und also wenn du siehst auch, dass Max und Moritz halt autobiografisch von ihm ist. Er lebt ja seine eigenen Fantasien die ganze Zeit aus. Und ich will ihm nicht unterstellen, dass da halt wirklich eine moralische Erziehungssache, wie zum Beispiel beim Struwwelpeter oder so jetzt damit drin liegt, sondern dass er halt wirklich einfach nur, also was man vielleicht noch sagen kann,
du surfst wieder auf den Themen.
Pass auf, er geht ja immer auf den Kindesgedanken, also wenn er überhaupt Positionen bezieht in seinen Geschichten, dann immer zugunsten des kindlichen Gedankens, der Neugier und des Streichespielens.
Ja. Also witzigerweise war zu der Zeit, als Wilhelm Busch groß war, sag ich mal, in Anführungszeichen, weil so richtig groß wurde er eigentlich erst nach seinem Tod, wie viele große Künstler, so wie wir wahrscheinlich auch, wenn unsere Cyber das alles übernehmen, unsere geklonten Cyber. im Jahr 2022, wenn wir alle...
Der war bis zu seinem Tod, der war da schon Millionär.
Ja, Millionär nicht, aber er hatte mehrere tausend, viele tausend Gulden, was damals sowas war wie heute ein Millionär.
Ja. viele tausend also, Gulden, drei Schafe und vier Pferde.
Witzigerweise war zu der Zeit, als Wilhelm Busch groß war, eigentlich der sentimentale Familienroman beliebt. Ich weiß jetzt nicht, kann sein, dass ich, doch, das ist ungefähr aus der Zeit, Effi Briest, glaube ich, zum Beispiel.
Ich werde darauf nicht antworten, weil wenn das hier irgendwer hört, das peinlich enden könnte.
Ja, wie gesagt, in großen Anführungszeichen, aber ich denke bei, also wenn ich das höre, sentimentaler Familienroman, denke ich sofort an Effi Briest, dass viele von uns in der Schule lesen mussten.
Boah, war das naja, Effi Briest war schon...
Wann war Effi Briest?
1894, das war 10 Jahre vor seinem Tod.
Das kommt aber ungefähr hin.
Das kommt ja hin, also das ist jetzt ein Beispiel aus
also
dieser Epoche.
Damals war es ja nicht so wie heute, dass du alle 2 Jahre einen neuen Trend hast, sondern da gab es halt eher so Trends und Moden, die sich tatsächlich über Jahrzehnte hinweggezogen haben, weil das Leben einfach noch viel langsamer war als heute. Und damals war eher der sentimentale Familienroman cool, wo Kinder eher als unschuldige, heitere Wesen dargestellt wurden. Die Realität in der Gesellschaft sah aber ganz anders aus, weil Prügelstrafen halt an der Tagesordnung war, da gab es auf die Fresse. Und da hat Wilhelm Busch vielleicht auch so wirklich einen Nerv getroffen, weil das fand ich hier eine ganz schöne Formulierung, die ich gelesen habe. Alles in Wilhelm Buschs Geschichten ist ungeschönt und, tolles Wort, mein Wort des Tages, drastisch. Er zeigt das kleinbürgerliche Leben und zwar echt drastisch. Wir sehen keine Weltraumwaffen, wir sehen keinen fancy Scheiß, wir sehen nicht mal irgendwelche Schwerter oder Schießwaffen oder sowas, sondern wir sehen jede Menge Gewalt mit den Mitteln, die sie der Kleinbürger im Haus hat. Wir sehen Hausfrauen, die in Küchenmesser stürzen. Wir sehen Leute, die von Schirmen aufgespießt werden. Schneider, die guillotiniert werden. Peiniger mit Scheren. Lausbuben werden in Mühlen zu Korn zermahlen. Betrunkene verkohlt zu Asche. Katzen, Hunden, Affen verlieren Körperteile. Pfählungsverletzungen sind bei Wilhelm Busch auch relativ beliebt. Es ist scheiße brutal.
Ja, Mann.
Stimmt, hier bei Plisch und Plum wird auch den Kindern auch einfach mal das Kindsein rausgeprügelt, bis sie gute preußische Bürger sind.
Ja, auch das Prügeln ist generell ein gängiges Bild in seinen Werken und er entwickelte daraus seine später selbst betitelte gnadenlose Komik.
Ja.
Also er hat auch, was er selber erfahren hat, er prangert durch Humor das an, was ihn selber geängstigt hat früher. Und das ist halt, das war das Zugangsmedium halt auch. Also durch diese humoristische Weise hat er diese Sachen halt angeprangert, weil er ist ja nicht politisch eigentlich. Mhm. Er zeigt ja immer nur das kleine Bürgertum. Also
dass du irgendwas, vor dem du Angst hast, so mit Humor sublimierst, habe ich tatsächlich so gelesen.
Wegschreibst, ja.
Ist nicht so abwegig. Und ich hab tatsächlich gelesen, dass manche Psychologen Wilhelm Busch deswegen als verkappten Sadisten einordnen. Dazu muss man aber allerdings sagen, dass zu der Zeit in solchen kleinen Kurzgeschichten und kleinen Zeichnungen solche Gewaltexzesse und Erniedrigungen durchaus Bestandteil des Kanons waren.
Siehe Grimm.
Ja, ja. Gewalt und Erniedrigung waren damals halt im Prinzip die zwei Hauptwerkzeuge der Kindererziehung.
Ja. Ja.
So sind wir mal ehrlich.
Also nicht nur Kindererziehung, generell der Züchtigung. Ne?
Generell halt also preußische Kindererziehung. Kinder wurden nicht als Kinder angesehen, sondern als
kleine Erwachsene.
Als kleine Erwachsene, ja, die zu funktionieren haben. Wenn die aus der Reihe tanzen, dann gibt's halt auf die Fresse, ne?
Ja, das war ja nicht nur in Preußen so, das war ja generell in der Zeit so. Ja. Also wenn man dann nach England guckt, so zu Beginn der Industrialisierung.
Ja.
Aber das ist zum Beispiel auch das Ding, warum er Max und Moritz zum Beispiel der Onkel am wenigsten abkriegt, weil Wilhelm Busch ist mit 9 Jahren oder so, weil in seinem Elternhaus kein Platz mehr war, zu seinem Onkel geschickt worden und den hat er ja geliebt, weil der ja nicht geprügelt hat. Sein Vater hat ihn aber ziemlich hart geprügelt wohl. Und die Lehrer. Mhm. Deswegen hat er so einen Hass auf Lehrer und Pfarrer und Eltern, weswegen die Figur noch oftmals keine Eltern haben und verteufelt ja deswegen auch die Ehe und Co. Er hat einen ganz schönen Knacks davon weggekriegt. Ja. Ich will nicht wissen, wie oft der aufs Maul bekommen hat.
Er wurde geboren am 15. April 1832 in Wiedensaal bei Hannover. Mhm. Soll wohl ein langes, dürres, eher ängstliches und sensibles Kind gewesen sein. Auch wenn so gewisse Orte in Max und Moritz und gewisse Erlebnisse vielleicht autobiografisch inspiriert waren, so richtig derbe Streiche sollen ihm eigentlich fremd gewesen sein. Er soll eigentlich eher es klingt jetzt blöd, wenn wir über Kinder sprechen, aber er soll halt eher eine Pussy gewesen sein.
Ja, soll er wohl wirklich, also er soll wohl seine Fantasien, die er als Kind wohl hatte, soll er dann in seinen Büchern halt ausgelebt haben wohl.
Als Kind soll er es wohl super schauderhaft gefunden haben, wie ich zitiere, die Metamorphose des lebenden Tiers in Wurst. Hat irgendein Autor über ihn mal geschrieben. So nachhaltig, dass er sich sein gesamtes Leben vor Schweinefleisch geekelt haben soll. Er hatte 6 Geschwister, die alle die Kindheit überlebten, was zur damaligen Zeit sehr unüblich war. Seine Eltern waren Kaufleute und die scheinen wohl richtig Asche gehabt zu haben. Nicht nur, weil sie 6 Kinder erfolgreich ins Erwachsenenalter gebracht haben, sondern zwei ihrer Kinder studierten. Einer davon war Wilhelm Busch, 4 Jahre am Polytechnikum Hannover. Was damals halt nicht so wie heute, da gab es kein BAföG. Da war Studieren halt noch echt so ein Oberklasse-Ding. Also da war es halt wirklich was ganz Besonderes, wenn man studieren durfte. Die Eltern müssen echt Asche gehabt haben. Er war super unzufrieden in Hannover, belaberte dann seine Eltern, dass er in Antwerpen zur Kunsthochschule gehen konnte.
Ja, erst Düsseldorf und dann war er.
Genau, ja, Düsseldorf, ganz kurze Station. Erkrankte dann an Typhus, kehrte dann leider zurück nach Hause deswegen, konnte sein Studium dort nicht abschließen. Ging dann nach der Genesung nach München an die Kunsthochschule. Sein Vater war mega angepisst, so von wegen, ey, du bist jetzt schon an der 4. Hochschule, mach was aus deinem Scheißleben, und drehte ihm dann auch tatsächlich irgendwann den Geldhahn zu. Und Busch lebte immer irgendwie in so einer perspektivlosen Situation. Er überlegte zwischendurch sogar nach Brasilien auszuwandern, um Imker zu werden.
Er ist so ein bisschen seiner Zeit voraus. Er klingt wie so ein typischer Vertreter unserer Generation Y.
Ein bisschen wie der moderne Künstler. So,
ich kenne sehr viele Leute, die genau den gleichen Weg hinter sich haben.
Voll.
Aber da kannst
also plus, ich werde Imker in Brasilien.
Aber das ist halt auch so hart, weil wenn du wenn du die Station verfolgst, das ist total krass, weil er ist von Düsseldorf, von der Kunstschule nach Antwerpen. In Antwerpen dann hat er die holländische Kunst kennengelernt, fand das mega geil, und es gibt Bilder von ihm auch in Museen. Und dann, als er in Antwerpen krank geworden ist, da ist er ja gepflegt worden von seinen Hausbesitzern da quasi, ne? Und die haben ihn dann, als er wieder gesund war und er keine Kohle mehr hatte, haben sie ihn weggeschickt und haben ihm eine rote Jacke gegeben und wohl laut eigener Aussage 3 Orangen. Und in all den Bildern, die er in den kommenden Jahren, bis er nach München gegangen ist, gezeichnet hat, gibt's immer wieder eine Figur, die alleine irgendwo steht und was beobachtet, immer in einer roten Jacke. Das ist richtig, richtig heftig, was der gemacht hat. Und der fand auch seine Bilder da. Also stell dir mal vor, du hast halt irgendwie zu der Zeit, du hast drei Hochschulen, bis er in Antwerpen war, du hast drei Hochschulen durch, hast weder was Kaufmännisches, also oder was Arbeitendes, noch was Akademisches, noch was Künstlerisches an Ausbildung komplett überhaupt einmal abgeschlossen. Und der ist halt permanent mit diesem Gefühl des Versagens halt irgendwie rumgelaufen, bis er dann irgendwann mal seinen Weg gefunden hat. Krass eigentlich.
Zu der Zeit halt. Ja, ne? Ja. Er hat es in München dann geschafft, eine Anstellung bei der Satirezeitung Münchner Bilderbogen zu bekommen. Und das lief halt aber auch eher so lauwarm, sag ich mal. Es lief so scheiße, dass er tatsächlich dann sein Werk Max und Moritz, seinem Verleger, umsonst angeboten hat, als Wiedergutmachung dafür, dass es in letzter Zeit so kacke lief. Dieser Verleger sagte aber, nö, das will ich nicht. Es hat keine Chancen, verkauft zu werden, das ist scheiße. Obwohl er es ihm schenken wollte. Der Typ muss sich im Nachhinein echt zu Tode geärgert haben.
Wird sich jetzt so im Grab umdrehen?
Ja, der Verleger Kaspar Braun kaufte es dann für 1000 Gulden. 1000 Gulden war damals halt das waren damals wohl 2 Jahreslöhne eines Handwerkers, also das muss richtig Asche gewesen sein. Und ja, wie man so schön sagt, der Rest ist Geschichte. Der Verkauf von Max und Moritz verlief zunächst dann eher relativ schleppend, erst ab der zweiten Auflage 1868, und deswegen am Anfang der Folge The Spirit of 1869 schossen die Verkaufszahlen dann hoch. In Buschs Todesjahr 1908 zählte man bereits die 56. Auflage und mehr als 400.000 verkaufte Exemplare.
400.000 verkaufte
zur damaligen Zeit.
Ich habe ein Interview gesehen mit so einem Kunsthistoriker, der halt auch so ein altes Skript halt wirklich von Max und Moritz halt auch in der Hand hatte und darüber geredet hat und wie es dann auch über in den Atlantik dann in die Staaten gekommen ist und wie es im Prinzip dann dort halt auch verwurstet wurde. Er hat auch gesagt, er wurde nämlich gefragt, ist Max und Moritz noch modern? Er meinte, naja, die Geschichte an sich, kann ich nichts zu sagen, müssen wir in 150 Jahren nochmal drüber sprechen, weil ich glaube, bis dahin wird das Buch auch immer noch aktuell sein für alle.
Ja. Das Buch blieb am Anfang von der Kritik von den Kritikern völlig unbeachtet. Erst nach 1870, also als es tatsächlich schon ein paar Jahre auf dem Markt war, wurde das von der Öffentlichkeit wahrgenommen. Und damals wurde das echt stark kritisiert als frivoles Werk mit jugendgefährdender Wirkung.
Würde ich auch so unterschreiben. Also jetzt mal ehrlich, das ist ja ein bisschen so, als würden sich Kids heutzutage Saw angucken. Ja.
Wilhelm Busch hatte immer wieder Ärger mit den Autoritäten, besonders mit der Kirche. Er wurde sogar mal verklagt von höchster Stelle. Es gab sogar wirklich mal Anstrengungen der Kirche, seine Werke einzustampfen, aber er ist immer mit einem blauen Auge davongekommen. Er schrieb später dann auch einige Novellen, also wirklich so Kurzgeschichten ohne Bilder, nur Texte. Also, meine Herren, da hatte ich jetzt keine Zeit in der letzten Woche, mir das reinzuziehen, ganz ehrlich. Die sollen da wohl sehr verbittert, sehr zynisch sein, wurden auch sehr kontrovers aufgenommen, passen nicht so richtig zum Rest seines Gesamtwerks. 1869 zog er sich dann aus der Öffentlichkeit zurück, versuchte noch so ein bisschen das Malen, wurde dann aber auch schon älter und hatte auch keine so richtige Lust mehr und starb 1908, dann verstarb friedlich in seinem Bett, vermutlich an Herzversagen.
Ja, das ist auch so, der hat doch in die letzten Jahre, er ist mit seiner Schwester dann ja noch sogar zusammengezogen. Ihn hat es ja immer wieder aufgrund dieses Heimwehgedankens, ist er ja immer wieder nach Wiedensaal dann ja auch immer wieder zurückgegangen. Und seine letzten Jahre hat er ja dann auch, das hat er dann hier, ich habe ja noch Knopf, da hat er das dann verarbeitet, dass er halt auch nie geheiratet hat und dann halt bei seiner Schwester gelebt hat und dann ihr Mann, glaube ich, die dazu aufgefordert hat, dann sogar noch in irgendeinem Pfarrhaus, dann Pfarrershaus dann halt irgendwie zu leben. Und da ist er dann preußisch-spartanisch gestorben.
Er muss ein zutiefst unzufriedener, trauriger Mensch gewesen sein. Also entgegen dem lustigen Scheiß und der witzigen Gewalt, die man so in seinen Geschichten liest, soll er eher ein mürrischer und schlecht gelaunter Mann gewesen sein. Und er sagte über sich selbst zum Beispiel, ich betrachte meine Sachen als das, was sie sind, als Nürnberger Tant, als Schnurrpfeifereien, deren Wert nicht in ihrem künstlerischen Gehalt, sondern in der Nachfrage des Publikums zu suchen ist. Also er war super unzufrieden, sein ganzes Leben lang.
Es gibt doch Geschichten darüber, dass wenn er irgendwo seine Illustrationen im Schaufenster oder so gesehen hat, hat er die Straßenseite gewechselt, weil er das nicht abkonnte. Dem war das, wenn Leute über seine Bücher geredet haben, zum Beispiel, ich habe Max und Moritz gelesen, fand das mega lustig, irgendwas, dann war dem das unfassbar peinlich. Der konnte damit nicht um.
Ja, der hatte ja das Problem, dass der halt eigentlich ernstzunehmender Künstler werden wollte, ja. Also gerade mit der Malerei, und damit halt so gar keinen Erfolg hatte. Also nicht nur wegen dieser ganzen Uni-Wechselei, sondern eben auch, dass seine Bilder überhaupt keinen Anklang fanden. Also niemand interessierte sich für seine Kunst. Was die Leute aber interessierte, waren seine bescheuerten Kurzgeschichten, also seine komischen Bildergeschichten. Und ich kann mir das schon vorstellen, dass das halt echt nervig ist. Wenn, also ich meine, wir hatten im deutschsprachigen Raum später ja nochmal so eine Geschichte, wo jemand Künstler werden wollte, niemand mochte die Bilder, hat es mit was anderem versucht. Mhm. Man hätte vielleicht beim Bildabzeichnen bleiben sollen.
Er war Österreicher.
Also
das Schlimmste von allen!
Und, ja, also, genau, worauf ich hinaus wollte, ich kann mir das gut vorstellen, dass das frustrierend ist, weißt du, wenn du ernstzunehmender Künstler sein willst, die Leute gucken aber nur deine Comics. Sondern das ist schon so ein bisschen, so stell mal vor, Stan Lee hätte eigentlich der neue Rembrandt werden wollen, weißt du, und alle kennen nur Spider-Man. Ja. Da wäre ich auch knatschig.
Er hatte auch so, wenn du seine Texte halt auch immer liest, ne, er hat, ich weiß gar nicht mehr in welchem Werk das war, aber halt auch so, was das so auch perfekt zusammenfasst. Ich lese mal kurz vor. Es saust der Stock, es schwirrt die Rute, du darfst nicht zeigen, was du bist. Wie schad, oh Mensch, dass dir das Gute im Grunde so zuwider ist. Ja. So, vollkommen Hass auf die Leute halt irgendwie so. So fühlt sich komplett abgelehnt einfach nur.
Da irgendwie erinnert mich das gerade an, ich habe mal so eine Autobiografie gesehen von Roy Black, war das, glaube ich. Dieser deutsche Schlagertyp. Mhm. Bei dem war das wohl ähnlich. Der wollte eigentlich irgendwie, der wollte Rockmusiker werden oder Bluesmusiker. Aber alle wollten seine beschissenen, scheiß deutschen Schlager hören.
Das war bei Ozzy Osbourne damals auch so.
Der Nickelback der Schlagerszene.
Ja, die waren Country, also Black Sabbath war ja die erste Band, wo er gespielt hat, ne?
Mhm. Ja.
Das war eine Country-Band.
Also die erste Band, mit der er groß wurde.
Genau, genau. Und das waren, also ich weiß nicht, ob in der Originalbesetzung dann, aber die ursprüngliche Band, aus der dann Black Sabbath geworden ist, war eine Country-Band. Und das wollte halt keiner hören. Und dann haben die halt, sind auf diesen Metal-Zug aufgesprungen und wurden dann auf einmal voll erfolgreich.
Ja. Krass.
Ja,
wenn Taylor Swift jetzt Metal machen würde, oh Gott.
Warte mal, da.
Hammer.
Dafür haben wir die Pretty Reckless, die höre ich mir dann gerne an.
Das soll anscheinend auch so ein bisschen sein bei Jürgen Drews.
Stimmt,
ein
Bett gehört,
im Kornfeld.
Ja.
Das ist, also Leute, jetzt lacht mich aus, aber ich war auf Mallorca, weil ich eine Fernsehshow gedreht habe, die wir zum Glück nicht alle kennen.
Wie hieß die nochmal?
Nee, sag ich nicht. Ich will den Namen wirklich nicht mehr hören.
Y Absinth?
Wo, in welcher Folge haben wir darüber gesprochen? Wo kam das raus? Bei irgendeinem Livestream? Ist mir jetzt auch egal.
Bei der Magier-Folge.
Bei der Maus, glaube ich.
Bei der Maus,
ja. Kann sein. Und da war ich Zeuge eines Mickey Krause-Konzerts. Ja, also
10 nackte Friseusen mit richtig feuchten Haaren.
Und das ist ein totaler Spast. Das ist, also, ich will nichts über den, vielleicht ist es ein mega netter Typ, will ich nicht sagen, aber so als Künstler, wie ich ihn wahrgenommen habe, das war einfach ein Vollidiot mit Sonnenbrand und einer Perücke, der zu Playback auf der Bühne gestanden ist.
Ja.
Und dann habe ich halt auch ein Jürgen Drews Konzert gesehen. Und ey, man kann über ihn lachen, man kann seine Songs belächeln. Der Typ hat's drauf, Alter. Der hat eine Bühnenpräsenz, Alter. Der hat eine geile Stimme. Und bei dem soll das auch so sein, dass er eigentlich viel lieber ein geiler, ernstzunehmender Musiker sein soll. Aber er ist halt bekannt für keine Panik auf der Titanic.
Ja. Land und sich sterben nicht wieder alles im Griff.
Warum kennt ihr den schon?
Warst du nie auf Scheunenpartys?
Doch, war ich.
Keine Panik auf der Titanic. Land in Sicht, wir sterben nicht.
Oh, Leute. Also ich muss ja dazu sagen, jetzt schimpft immer jeder, aber ich muss auch selber, wenn ich selber 3/8 im Turm habe, dann tanze ich auch als Erster auf der Bühne zu so einem Scheiß.
Aber es gibt echt Schlimmeres. Also als Beispiel, Tipp, Johnny, Tipp, das ist schlimm.
Also von so Malle Schlagermucke ist Jürgen Drews so echt das Beste.
Ich muss mal ganz kurz auch erzählen, wir hatten ja mal weg von der Schlagermucke, wir hatten ich glaube letztes oder vorletztes Jahr wollten ja Scooter, haben ja hier in Hamburg gespielt auf der Trabrennbahn.
Ich voll bereut, dass
und wir haben noch gesagt, alle Mann so im Freundeskreis, ey komm, so bis wir alle 30 werden, müssen wir nochmal auf dem Scooter-Konzert gewesen sein. Als wir dann gesehen haben, wie teuer die Karten sind, dachten wir uns, mach ein bisschen teurer Spaß.
Wie viel?
Aber im Nachhinein,
60 Euro
über 60 oder Euro, ey. Und da muss ich aber was sagen, ich glaube, wenn die nochmal in Hamburg sind, ist mir scheißegal, ich gehe da hin.
Sind die gerade gewesen?
Oh, nee.
Oder sind bald?
Nee, danke, ey.
Stones kommen bald wieder.
Da bin ich raus.
Bin ich raus.
Da bin ich auch raus. Das ist Stones, nicht wert.
Stones finde ich leider nicht so interessant.
Oh, die sind geil. Ich habe sie gesehen, als ich in Hamburg war, war der Shit. Na gut.
Aber muss man halt auch mögen, ne?
Ja. Max und Moritz.
Ja, Leute, wir haben ja noch zwei kurze Stories von dem Herrn Busch. Ne?
Du nicht noch eine?
Nee, ich habe nur Max und Moritz und so ein bisschen allgemeinen Stuff gemacht. Ihr hattet ja jeweils zwei.
Achso, Tobi geht gerade pinkeln. Soll ich dann...
Nee, Tobi holt Bier, frisches Bier.
Achso.
Alter, wir sind jetzt gerade erst bei einer Stunde. Wir können doch noch nicht Pipi machen. Bring's mir Bier mit, Tobi. Diese Dose, die Hamburger Biersorte, die mit H beginnt. Die Dose da, ja genau. Das wäre nett.
Jetzt krieg ich gleich Ärger.
Hex. Genau. Was für eine Story hattest du noch, Richard?
Ich habe noch die Knopp-Trilogie.
Dann machen wir doch damit weiter, oder?
Ah, okay, gerne. Also die Knopp-Trilogie, die entstand in den 1870er Jahren. Also man weiß so 18, wie man sich das vorstellt. Disco im 19. Jahrhundert quasi.
Also ziemlich direkt nach Max und Moritz.
Genau, und ist auch nach Max und Moritz eines der bekanntesten Werke von Wilhelm Busch. Die Trilogie besteht aus drei Teilen. Und zwar das erste ist das Abenteuer eines Junggesellen. Das war der erste Teil. Dann die Fortsetzung Herr und Frau Knopp. Und 1876 kam dann noch Julchen. Nee, Quatsch, Herr und Frau Knopp kamen 1876, das Jahr drauf kam das Buch Julchen, ist die Knopp-Trilogie, weil es geht erst nur um den Junggesellen Knopp, dann um die Familie Knopp und dann am Ende um seine Tochter. Das war was Besonderes, weil erstmals sind hier die Bürger, die einfachen Bürger, nicht Opfer handlungsstarker Plagegeister, wie Max und Moritz oder Hans Huckebein, sondern durchgängig die handelnden Hauptpersonen. Mhm. Worum es geht, der Junggeselle Knopp wird im ersten Teil seiner Sterblichkeit bewusst und will sich deswegen eine Frau zum Heiraten suchen. Ja. Darum geht's fast eigentlich im ganzen ersten Buch. Mit dem Hintergrund nämlich, und das ist halt auch wieder ziemlich geil, weil das ist eine schöne Kritik, er sucht sich eine Frau, weil er will eine trauernde Hinterbliebenschaft sich sichern, um nicht unbetrauert von dannen zu gehen.
Das ist ein sehr trauriges Bild.
Das ist ein sehr trauriger Grund.
Nicht unbetrauert von dannen zu gehen.
Also gerade wenn man sich die Geschichte von Wilhelm Busch anschaut, ist das echt ziemlich traurig.
Ja, aber das ist wahrscheinlich, ich könnte mal so Gesellschaftskritik, ich könnte mir schon vorstellen, der eine oder andere hat das vielleicht auch deswegen gemacht. Zu der Zeit. Könnte ich mir gut vorstellen. Er besucht dann in den Büchern, besucht er dann seine verheirateten Freunde und beneidet sie um ihre Umstände. Er lernt dabei dann, dass das Leben als Eremit eigentlich nicht sein Ding ist und beschließt zu Hause dann kurzerhand seine Haushälterin einen Antrag zu machen. Ein Literat nannte es mal den kürzesten deutschen Antrag, den er jemals gelesen hat. Das sind original drei Worte oder so. Und er macht da seine Haushälterin, macht er einen Antrag, heiratet die Alte dann und seinem neuen Lebensinhalt wird dann seine Tochter Julchen. Und nach Tobias Knopp, warte mal ganz kurz. Ah ja, genau. Nachdem der Knopp, Tobias Knopp heißt er, ein zufriedenes Eheleben lang von einer Mahlzeit zur anderen druselt und schließlich auch seine Tochter verheiratet wird, wird sein Leben wieder gänzlich bedeutungslos. Also hat auch wieder kein Happy End. Zitat, Knopp, der hat hienieden nun eigentlich nichts mehr zu tun. Er hat seinen Zweck erfüllt, runzlig wird sein Lebensbild.
Was, und das ist eine Trilogie?
Das ist eine Trilogie,
ja. Ja, aber klar, ne?
Was also, für eine Scheißstory.
Er geht ja jetzt im Prinzip davon aus, dass halt so der Sinn eines Menschen, gerade eines Mannes, wenn man bedenkt, wer das geschrieben hat, halt darin besteht, Kinder zu zeugen,
ne? Und dann kommt im Prinzip die Midlife-Crisis und sie wissen nichts mit sich anzufangen und sterben halt.
Ja, und das Kind ist halt groß, das Kind ist verheiratet, sprich, dein Lebenssinn ist de facto beendet.
Ja.
Im biologischen Sinne vollkommen richtig.
Also ja, Männer bauen nach ihrem 18. Lebensjahr sexuell ja zum Beispiel halt auch einfach ab.
Ja. Das wird nutze jede Erektion.
Also wenn du das wirklich auf einen super engen objektiven biologischen Sinn reduzierst, ist der Sinn des Lebens, Kinder zu machen.
Genau, ja.
Das Interessante an der Story ist auch wieder, es spiegelt Buschs Lebenssituation wieder, da dieser auch alleine bei seiner Schwester lebte, die sich um ihn sorgte. Die vorangegangenen Versuche einer Beziehung waren mehrfach gescheitert, da seine verehrte Johanna Kessler, die er gerne heiraten und mit der er zusammen sein wollte, schon verheiratet war.
Ja, und zwar mit einem deutlich älteren Mann, was der Schmöck ist bei dem Helenchen.
Aha, geil.
Sugar Daddy.
Und die Brieffreundschaft zur holländischen Dichterin Maria Andersson endete, nachdem sich beide persönlich begegneten. Das war so Tinder, also im 19. Jahrhundert. Ja, der hatte eine Brieffreundschaft zu einer holländischen Dichterin. Und nachdem die sich beide, also die war auch ziemlich innig wohl halt irgendwie, und nachdem die sich beide mal persönlich begegneten, hat sie aufgehört zu schreiben.
Das muss echt ein unangenehmer Vogel gewesen sein.
Ey. Ja, ich glaube halt auch. Er hatte halt auch irgendwie in irgendeinem Brief an irgendeinen Verwandten oder Freund oder so, der sich um seine Lebenssituation halt sorgte, schrieb er einfach nur zurück quasi, ich werde niemals heiraten und meine Schwester kümmert sich um mich, lass mich in Ruhe.
Geil.
Ja, der soll auch total verbittert. Es gibt so wirklich Einträge auch aus seinem Tagebuch und aus dem Tagebuch seiner Schwester halt auch, die halt wirklich ein Bild von ihm zeigen, dass er halt in seinem Zimmer saß, gesoffen hat, geraucht hat wie ein Tier, mehrfach tatsächlich irgendwie der Arzt noch kommen musste, weil er hin und wieder eine Nikotinvergiftung hatte.
Und er halt, nach einem geilen Nachmittag.
Und er halt einfach nur in seinem Zimmer saß, im Halbdunkeln, so mit so einer kleinen Petrolleuchte und einfach geschrieben hat und alle anderen einfach nur von sich weghaben wollte. Also ganz wahrscheinlich ein ziemlich unangenehmer Zeitgeist.
Rauchen, saufen, der Arzt kommt mehrmals, das klingt echt nach einem guten Nachmittag. Ja, ohne Scheiß.
Willst du wirklich, dass 1800 irgendwann in die 70er der Arzt zu dir kommt?
Weil du eine Nikotinvergiftung hast. Okay.
Es gibt so eine Geschichte auch von Wilhelm Busch, da geht ein Typ, der Zahnschmerzen hat, zum Zahnarzt und der zieht ihm halt mit dreifachem Ruck, zieht ihm da mit so einem Haken den Zahn halt einfach aus dem Kopf, damit er wieder schlafen kann. Das muss nicht cool sein.
Stimmt, die Geschichte erinnere ich mich.
Ja, das ist auf jeden Fall die Knopp-Trilogie. Also es handelt wirklich davon, Knopp ist sich darüber bewusst, dass er bald sterben wird, weil er guckt irgendwelchen Blumen am Anfang beim Verwelken zu. Will dann einfach eine Frau haben, weil er Schiss hat, alleine zu sterben eigentlich. Und stellt dann am Ende, nachdem sein Kind dann durch ist, stellt er fest, eigentlich ist er eine Wurst und hat irgendwie nichts im Leben. Also so ein bisschen... Okay. Ich würde mal jetzt mal böse behaupten, so irgendwo auch die Generation unserer Väter halt irgendwie. Oder halt auch gerade so meines Vaters dann so im Osten haben. Job mal gelernt, machen den 40 Jahre lang und nach der Rente gehen die relativ schnell in die Kiste, weil sie nicht mehr wissen, was sie mit sich anfangen sollen.
Ja. So die Kritik am normalen kleinbürgerlichen Leben.
Genau, so ein bisschen auch die Abrechnung damit, dass er das alles nie hatte und jetzt schreibt er halt ein Buch darüber. Seht ihr Leute, so cool ist das nämlich gar nicht.
Naja. Genau, er war eine ganz kleine, einzigartige Schneeflocke.
Ja, genau.
Das stimmt, weil
das war echt so ein Emo der Zeiten.
Das ist halt echt ein guter Punkt, Tobi, weil viele, eigentlich die meisten Leute sind absolut zufrieden mit so einem normalen Leben. Ja. Normal in Anführungszeichen, weil jeder hat ja seine eigenen Erfahrungen und nicht jeder wird halt zum Star. Und solche Idioten, die halt aber Star werden wollen, aber es dann nicht schaffen, es zu werden, die...
Unsere Band wird es eines Tages schaffen.
Es ist so ein bisschen sehr deutsch, ne? Halt irgendwie so, euch anderen geht's gut, mir nicht. Also was mache ich, anstatt was an mir zu ändern? Ich red schlecht.
Ja, ihr seid Wichser, dass ihr ein normales Leben führt.
Ja. Nein, nicht nur Wichser, ihr seid primitiv, dass ihr das mögt, dass ihr nicht mehr von euch wollt.
Halt ja, der beschreibt Menschen ja wirklich im Prinzip so als kleinbürgerliche Maschinen, die immer nach Schema F ablaufen.
Ja, so ein bisschen der Sheldon Cooper der Literaten halt irgendwie so ein bisschen. Ne? Stell dir vor, du wärst auf einem Planeten voller Affen und plötzlich kommt, du wärst ein Affe auf einem Planet voller Hunde und plötzlich kommt ein anderer Affe zu dir.
Ja. Also es ist ja wirklich, diese kleinen Bürger, die er beschreibt, die sind ja wirklich wie so ein Abziehbild des deutschen Bürgertums, wie es zu sein hat.
Ja.
Ob es der tüchtige Müller ist, ob es der tüchtige Lehrer ist, der prügelnde Lehrer ist, die Verheirateten, Leute, die Kinder zeugen und danach dann nichts mehr zu tun haben. Also, aus all dem nimmt er sich raus und stellt sich dadurch ja auch so ein bisschen höher, auf so eine ziemlich verzweifelte und traurige Art eigentlich.
Ja. Vor allem so, er hat halt auch immer dieselben im Visier. Er nimmt halt niemals die Obrigkeit oder irgendwie aufs Korn. Er bedient sich immer am Kleinbürgertum, weil die offensichtlich einfach zu bieder halt einfach nur sind. Ne? Will sich gar nicht mit denen großartig befassen, außer sich zu verarschen.
Nicht nur, er hat halt auch so gegen die klerikale Kaste, also gegen das die Geistlichen, so Pfarrer, Kirche und so, hat er eben oft gewettert. Ja.
Aber nicht so wirklich gegen das System.
Gute Frage.
Also er hat jetzt, ich könnte mich jetzt nicht erinnern, dass er irgendwann mal auf den Moment, was hatten wir zu dem Zeitpunkt? Kaiser oder Kanzler?
Das war zu Zeiten, wir hatten noch einen Kaiser, das war zu Zeiten von Bismarck halt auch.
Das war. Aber Bismarck es war kein 1870. Kaiser.
Nein, Bismarck war Reichskanzler.
Der war Kanzler, aber es gab trotzdem noch unseren Kaiser Wilhelm.
Ach ja, logischerweise gab es beides. Ja, Tobi, gut. Geschichtslehrer sollte ich werden. Weil der ist jetzt ja nie auf den guten Willi oder den Otto losgegangen.
Ja.
oder ähnliche Vertreter.
Das war das zweite Deutsche Reich.
Also wirklich eher auf dieses ganze...
Weimarer Republik auch.
Ja. Also auf die...
Moment. Weimarer Republik war später. Weimarer Republik war in den 20ern.
Genau, das war direkt, das war unmittelbar vor Hitler. Nee. Hitler hat die Weimarer Republik...
Also pass auf,
es gab... Die Verfassung der Weimarer Republik benutzt, um dieses, wie hieß dieses Gesetz da durchzuboxen?
Weiß ich nicht mehr.
Order 69.
Die Order 69.
Okay, Entschuldigung, mia culpa. Tut mir leid. Ich hatte gerade im Kopf, dass die sehr viel früher losgehen. Nee, die gingen irgendwann in den 20ern los.
Ja, genau. Mhm.
Entschuldigt.
Also nach dem Ersten Weltkrieg. Also das war die Zeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg.
Ja. Nee, entschuldigt wirklich.
Ja, das ist nicht schlimm.
Ja, das ist halt echt, als Deutscher, das ist ein grober Gemeinde. Ja,
das kann man schon mal sagen. Ich weiß jetzt immer noch nicht, ob zu der Zeit wirklich Otto von Bismarck gelebt hat. Gefühlt ist der über 100 Jahre hat er regiert. War aber, glaube ich, nicht der Fall.
Nee.
Worauf wollte ich hinaus? Genau, dass er eben nicht das System an sich als böse betrachtet hat, sondern die kleinen Autoritäten, also nicht die großen Fernen, die irgendwo in München saßen, sondern die Bösen innerhalb der Dorfschaften, weißt du, der kleine Tyrann des Priesters, des Lehrers, des bösen Bäckers, also wirklich, also die Machtgefüge, die auf den Alltag einen direkten Einfluss hatten und nicht nur ein obergeordnetes System.
Ich sag ja, willkürliche Macht ausnutzen.
Genau,
halt auf. Zum Beispiel halt damals zu preußischer Zeit halt einfach so ein Lehrer, der sich um 100 Buben oder sowas gekümmert hat und die halt einfach Zucht und Ordnung, der die verdroschen hat, mit Ruten gepeinigt, wahrscheinlich auch schikaniert hat ohne Ende. Halt. Ja. Das hat sich mega hart auf den halt einfach ausgewirkt. Aber, und das finde ich halt so krass, Querdenker, der nicht ankam und seinerzeit offensichtlich weit voraus war auch. Das finde ich irgendwie geil. Und
der klingt wie so ein Typ, der in den 80ern, also in den 1980ern geboren wurde.
Ja, eigentlich schon. Seiner Zeit halt auf jeden Fall sehr voraus war.
Ganz kurz, um das Ganze richtig zu stellen, ich habe mir nochmal hier gegoogelt, um unser Schulwissen aufzufrischen. Otto von Bismarck war von 1871 bis 1890 erster Reichskanzler des Deutschen Reiches.
War man ja nicht ganz falsch.
Eine Figur mit viel Licht, aber auch viel Schatten, der einerseits dafür verantwortlich war, dass dieser verrückte
Flickenteppich
des alten römischen Deutschen Reiches sich zu einer Föderation zusammengefunden hat, der halt auch sozusagen den Sozialstaat erfunden hat.
Genau, wollte ich gerade sagen, ja.
Also der halt wirklich diese Idee erfunden hat, dass sich die Gesellschaft um den Einzelnen kümmert. Ja. Der halt aber auch andererseits Leute wie Wilhelm II. Und Hitler direkt oder indirekt unterstützt hat.
Zuckerbrot und Peitsche halt, ne? So seine ganze Angehensweise.
Hast du gerade Hitler als Peitsche bezeichnet?
Nein, hab ich nicht. Nee, aber das ist ein gängiges Prinzip von Bismarck gewesen immer. Zuckerbrot und Peitsche.
Naja, das war ein gängiges Prinzip von allen damals.
Ja, ich weiß, aber damit wird halt auch Bismarck immer ganz, ganz, ganz stark mit. Ja. Ihr Ficker, der wird damit halt auch identifiziert, ihr Schweine.
Also damit wollten wir dich ja nicht berichtigen, sondern das hinzufügen.
Das habe ich so auch nicht gesehen.
Also damals war halt die gängige Vorstellung, dass man Kindern erzieht, indem man ihnen auf die Fresse haut, wenn sie was Falsches gemacht haben.
Ja.
Und
wo heutzutage in manchen Kindergärten genau das Gegenteil passiert, indem man nicht Nein sagt, wo nur Arschlöcher großgezogen werden.
Ja, das
sind ich aus erster Hand weiß.
Ich glaube persönlich, das sind auch die Millennials, die halt hier die Tide Pods fressen halt irgendwie, ne?
Die was fressen?
Ach, diese Wäschepods halt irgendwie, gab's doch in den USA jetzt.
Du hast ja immer diese komischen Internet-Trends, ne? Was die Kids da machen, um sich gegenseitig wie heißt das? Challengen,
ja. Gab's da die Ice Bucket Challenge, die Cinnamon Challenge, da gab's mal eine Zeit lang
in Deutschland. Ja, die Underboob Challenge und so ein Scheiß.
Gab's Leute in Deutschland, YouTuber, die ganze Zitronen gefressen haben und anstatt halt irgendwie irgendwohin zu spenden. Und dann gab's jetzt halt die Tide Pod Challenge.
Was ist denn ein Tide Pod?
Das sind so diese
Wäschepods.
So Kissen, so Plastikkissen mit Waschmittel drin, die du mit in die Trommel schmeißt, diese Teile.
Ja, und die
fressen die halt. Und
was?
Ja, und warum? Ja, weil das Idioten sind.
Weil es eine Challenge ist, weil einer damit mal irgendwie angefangen hat. Ich weiß auch nicht genau, wo es herkommt, aber irgendwie sind da mega viele, haben sich halt hart daran vergiftet, was dazu geführt hat, dass
Überraschung.
Die Firma Tide, also T-I-D-E, die haben die Produktion von den Dingern halt eingestellt, weil sie gesagt haben, so sorry, wegen uns soll halt keiner mehr daran verrecken halt einfach. So, wie dumm seid ihr eigentlich?
Ja, das sind wirklich, also das... diese Ice Bucket Challenge und so und dieses Planking, da gab es ja auch Tote, aber das hatte ja noch... gewissen Reiz, sag ich mal. Aber einfach nur Waschmittel fressen, das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden.
Unsere Folge über
demnächst gibt's die Paper Cut an der Kuppe Challenge.
Ja, genau.
Unsere Folge über
dann
den
lieber wieder diese gefährlichen Fotos.
Unsere Folge über den Darwin Award wird bestimmt auch irgendwann.
Warum machen wir eigentlich nicht so?
Weißt du, über den Darwin Award müssen wir echt mal eine Folge.
Wir sind ja auch noch so Ende MTV-Generation, ne? Ja. Warum starten so jetzt die ganzen Mit-30er, Ende-20er, Mit-30er nicht alle mal die Fartburn-Challenge oder sowas, wo sie ihre Furze anzünden oder so?
Das wäre übrigens mal.
Wäre nochmal cool.
Also, wo wir gerade über dieses ganze Thema.
Komm, wir fangen mal an, Tobi.
Yeah. Wo wir über dieses ganze Thema gerade sprechen, kurze Abschweifung. Diese ganze Scheiße, Max und Moritz, eigentlich so viele Werke von Wilhelm Busch, sind stark inspiriert durch die klassische Aufklärungspädagogik des 19. Jahrhunderts. Und zwar basiert die darauf, dass man Kindern die verheerenden Folgen bösen Verhaltens vor Augen führt. Stichwort Struwwelpeter.
Bam, bam, bam. Von Heinrich Hoffmann.
Und bam, nicht vom bam. Viele Leute werfen den Struwwelpeter und Wilhelm Busch in einen Topf. Und das sind aber zwei verschiedene Autoren. Das war Heinrich Hoffmann, ein Psychiater und Arzt, der den Struwwelpeter und andere skurrile und brutale kleine Kurzgeschichten geschrieben hat.
Psychiater muss man zu der Zeit übrigens... kann man nicht mit heute vergleichen. Das sind die Leute, die Darme rausgeschnitten haben. Weil
Wenn ich einen Cent bekommen würde für jedes Mal, wenn du die Darm-Rausschneid-Geschichte bringst,
Alter. Oder die Zahnrausziehgeschichte.
Okay, oder erzähle ich halt die Hodenabschneid-Geschichte.
Nee, war Heinrich Hoffmann nicht Apotheker in Frankfurt?
Ja, ich glaube, habe ich auch gelesen.
Ich glaube, der war Apotheker in Frankfurt halt.
Ja,
aber das ist alles so, Psychiater ist so alles in einen Topf geworfen worden.
Zu der Zeit war das irgendwie alles so ein bisschen dasselbe, ne?
Es gab eine Zeit, da waren Zahnärzte und Friseure das Gleiche.
Aber
echt? Barbiere, ja.
Die
haben Zähne gezogen.
Ja. Der Medikus.
Genau. Ja, stimmt. Stimmt. Ja. Und das ist, ich finde das immer so geil, wenn Leute halt auch irgendwie sagen, so, ich finde es mal mega geil, im Mittelalter zu leben. Ernsthaft? Du willst in der Zeit leben, bevor es Tampons und Klopapier gab? Viel Spaß. So, nein.
Die Geschichten von Heinrich Hoffmann, um uns diese Abschweifung zu erlauben, sind super primitiv und laufen immer nach Schema F. Irgendein Kind macht irgendwas voll scheiße und geht an deren Folgen dann zugrunde.
Voll scheiße? Da ist einer, der kippelt mit dem Stuhl. Das ist alles.
Der Zappel-Philipp.
Der Struwwelpeter wäscht sich nicht, beziehungsweise hat hygienische Mängel.
Und verwandelt. Also der sieht heute aus wie einer, der nach Wacken geht.
Der Struwwelpeter vernachlässigt seine Körperhygiene und wird zum Monstrum.
Der hat so ein bisschen Haare wie du früher, Fred.
Hans Kuck in die Luft.
Der geht auch zum Wacken.
Ja. Hans Kuck in die Luft, jemand, der Aufmerksamkeitsprobleme hat, guckt immer in die Luft, träumt immer und stürzt dann zu Tode, glaube ich. Ja. Der Suppenkasper kippelt immer mit dem Stuhl und möchte
Der Zappelphilipp. Der Suppenkasper isst seine Suppe nicht.
Ja, genau. Der Zappelphilipp zappelt immer rum. Und wie stirbt der?
Der stirbt nicht, der fällt hinten rüber und zieht den ganzen Tisch mit runter. Ja, und genau. Alles ist dann
kriegt dann am Ende Schläge. Dann gibt es noch den Suppenkasper, der isst seine Suppe nicht und verhungert jämmerlich.
Ja, das ist super grausam.
Und es gibt noch eine Figur, zu der ich eine ganz besondere Verbindung habe.
Der Daumenlutscher?
Der böse Friederich. Also, das kennen bestimmt viele. Im Kindergarten oder in der Grundschule werden solche Geschichten gespielt. Und ich kann mich noch erinnern, der evangelische Kindergarten Kieselbronn, es war dieser eine Sommer.
Oh, das geht nicht gut los.
Es war dieser eine Sommer, wo ich mein Talent für die Bühne entdeckt habe.
Du standst nackt mal im Theater und hast gemerkt, du gehörst auf die Bühne.
Wir haben die Geschichten nachgespielt von Heinrich Hoffmann, eben diese ganzen, die wir gerade beim Sommerfest des Kindergartens. Und ich wurde tatsächlich für eine Hauptrolle ausgewählt. Und zwar für den bösen Friederich. Und wieso wurde ich dazu ausgewählt? Weil ich Frederik heiße und die Kindergärtnerin es lustig fand, dass Frederik den Friederich spielt.
Tja, deutsches Casting.
Ja, halt echt.
Der böse Friederich ist halt so ein mega fieser Motherfucker und quält die Tiere und ich weiß gar nicht mehr, was am Ende mit ihm passiert.
Ja. Oh, das weiß ich gerade auch nicht mehr. Da gibt es ja noch einen, der sich immer über Schwarz lustig macht und dann schwarz angemalt wird.
Ganz genau.
Nee, verkohlt wird, glaube ich sogar.
Nee, der wird in so einen Topf getunkt.
Ja, genau, ja. Und dann gibt es halt noch der am Daumen immer lutscht. Ja.
Genau, dem die Daumen abgeschnitten werden mit einer riesigen Schere.
Daumen abgeschnitten
werden. Und derjenige, der seinen, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, seinen Schirm aufmacht bei Regen und dann wegfliegt und nie wieder gesehen
wurde. Der fliegende irgendwas.
Die Brandmarie gibt es auch, wo die Katzen dann noch um ihre Asche heulen.
Ja, stimmt. Der fliegende Robert.
Ja, genau. Und dann die Marie, die mit den Streichhölzern spielt und verbrennt.
Ja. Mann, meine Fresse.
Ey. Aber das ist doch so, die werden noch immer, ich glaube, wegen ihrer Brutalität auch immer in einen Topf geworfen. Dabei ist Hoffmann und Busch, wenn man die mal genauer betrachtet, eigentlich ziemlich unterschiedlich. Klar, die haben beide Kinder immer zum Thema, ja. Aber bei Hoffmann gibt es am Ende immer eine Moral. Bei Busch nicht.
Einen lehrhaften Charakter.
Genau, ja. Die Moral ist zwar sehr primitiv. Wenn du A falsch machst, passiert B. Mhm. Aber es ist eine ganz klare Botschaft.
Wenn du A machst, passiert B. Das ist so geil. Hier, Kind, liest das. Und ja, wenn du an deinem Daumen lupst, schneide ich dir die Finger ab.
Das ist ja, du, der traumatisiert Kinder seit 1800, schlag mich tot. Ich weiß von meiner Freundin, der Neffe. Sie hat original diese Geschichte halt mal auswendig gelernt. Also Frieda hat die Geschichte halt mal auswendig gelernt. Hat das ihrem Neffen erzählt, so lange und so gemein wohl halt doch, dass er als Kind wirklich Schiss hatte, seinen Daumen in den Mund zu nehmen.
Hm.
Ja. Ja. Angst ist die beste Therapie manchmal. Ja.
Wir haben bei Facebook jetzt tatsächlich erst vor ein paar Stunden ein Bild gepostet von Max und Moritz, wo der Bäcker gerade die beiden Übeltäter in den Ofen schiebt und haben gefragt, zeigt ihr sowas euren Kindern? Und viele Hörer haben geschrieben, zum Beispiel unsere liebe Hörerin Jennifer Dudek, sie schreibt darüber über ihre Tochter.
Moment, darf ich kurz Posting-Feedback?
Ja. Also sie schreibt, dass ihre Tochter in der vierten Klasse gerade ist und das im Deutschunterricht durchnimmt. Also es ist immer noch Teil der deutschen Schulausbildung.
Jetzt Max und Moritz oder
Max und Moritz.
Okay. Ah, okay, cool.
Und Jennifer schreibt darüber, dass ihre Tochter meint, im TV kommt weitaus Schlimmeres. Max und Moritz seien selber schuld, wenn sie immer blödes Zeug machen. Allerdings fand sie auch, dass sie zum Schluss nicht hätten sterben müssen. Eine andere Strafe hätte es auch getan.
Ja gut, hat sie recht. Aber
hat sie irgendwo recht, aber das ist ja nicht Sinn der Geschichte. Genau. Die Kinder sollen ja dadurch nicht erzogen werden. Noch dazu ist es ja nicht für Kinder.
Ja. Julia Palme schreibt, Max und Moritz ist schon hart, aber war bei mir im Kindergarten und der Grundschule einfach präsent. Wir hatten im Kindergarten sogar Max und Moritz als Karnevalsthema. Ich war Witwe Bolte.
Max. Das ist ja cool.
Wie siehst du aus? Im Prinzip eigentlich wie so eine
altes Waschweib.
So eine polnische Mark mit so einem Kopftuch, ja. Mega cool.
Max und Moritz taten mir unendlich leid. Klar, waren richtige Scheißplagen, aber den Tod hat doch deswegen keiner verdient. Unser Sohn ist gerade 5 geworden. Ich habe zwar diverse Ausgaben von Wilhelm Busch Werken, aber bis jetzt kam ich nie auf die Idee, ihm das zu zeigen. Er bekommt genug gewalttätigen, nicht altersgerechten Input.
Ich muss immer sagen, meine Eltern haben es mir zum Beispiel relativ früh gezeigt, aber das war auch immer dann so, die Gewalt in Max und Moritz oder generell in den Werken von Wilhelm Busch sind dann auch immer, oder gerade bei Max und Moritz, sind dann auch immer so ein Grad von Gewalt, wenn du so 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre alt bist, dann findest du das geil. Das ist genau das Richtige, dann findest du das mega interessant.
Ich habe das ehrlich gesagt nicht so richtig wahrgenommen als Gewalt, sondern mehr, das hat so eine, und ich glaube, da liegt das Problem, so eine Art morbide Neugierde geweckt.
Ganz genau, so ging's mir nicht anders. Ich wusste zwar, ich darf keine Tiere quälen und sowas, ich bin ja jetzt kein Psychopath, aber für Kinder diese ganze Gewaltdarstellung halte ich persönlich auch irgendwie für wichtig. Einfach, dass sie auch wissen, dass sie davon unterscheiden können, was halt diese gespielte Gewalt und was halt dann echte Gewalt halt auch irgendwo ist.
Ja.
Also es gibt wohl Untersuchungen dazu, dass Kinder das schon sehr früh abstrahieren können. Also da haben wir auch immer schon mal drüber gesprochen, dass man Kinder wirklich unterschätzt, dass Kinder sehr gut abstrahieren können. Und
Timo, aber erst ab einem gewissen Alter, also Kinder können bis 2 Jahre nicht zwischen Realität und Fiktion unterscheiden.
Darüber haben wir gesprochen.
Ja. Aber danach schon.
Timo Kubenke hat geschrieben bei uns auf unseren Facebook-Post.
Also meine Eltern haben mir original aufgehört vorzulesen, als ich in der Schule mit 6 lesen gelernt habe. So in der Zeit, finde ich, kann man das schon mal machen. Da kann man den schon mal.
Timo schreibt, mein Opa hat mir schon als 3-Jähriger Max und Moritz als Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen. Ich kann heute noch auswendig mitsprechen und es hat meine Entwicklung nicht geschadet.
Ja. Naja, also, sagt der und ist Hörer von uns. Also,
also das ist jetzt natürlich, also das ist jetzt mal wieder klassische anekdotische Beweisführung. Also eine einzelne Person sagt, es war so, ich habe das so erlebt, aber
ja gut, bei mir war es auch so.
Also sind wir mal ehrlich, wir haben das alle früher gelesen und gezeigt gekriegt und wir sind nicht traumatisiert.
Ich kenne, glaube ich, niemanden aus meiner Generation, der nichts mit Max und Moritz als Kind zu tun hat.
Ja, vor allen Dingen, das ist auch, ja, so brutal es auch ist, so Lehrer Lempe, seine Pfeife explodiert, dem fackelt das alles weg, aber als Kind siehst du das halt nicht als brutal an, da findest du es witzig so vielleicht sogar noch, weil es halt auch diesen Slapstick-Charakter hat.
Ja, und vor allem, weil es ein Lehrer ist, der da auf die Finger kriegt.
Ja, vor allen Dingen, das ist halt auch noch so, worüber lachen Kinder, ja, der Klassiker, Tobi sagt es immer so schön beim Impro, ja, der dicke Junge, der hinfällt, darüber darüber lachen Kinder.
Ja. Darüber lachen auch Erwachsene.
Ja, auf jeden Fall. unser lieber Hörer Elvis hat uns geschrieben, dass... der echte Elvis hat uns geschrieben, dass er seinen Kindern tatsächlich keine solchen Oldschool-Geschichten vorliest, sondern dass er ihnen eher moderne Sachen vorliest. Er liest ihnen tatsächlich Spider-Man teilweise vor, allerdings absichtlich Sachen wie zum Beispiel den Tod von Onkel Ben dann weg.
Wie alt sind seine Kinder? Hat er das geschrieben? Hat
er, er schreibt hier meiner Zweijährigen.
Ah, genau. Okay.
Und er schreibt, Gewalt in solchen Geschichten finde ich nicht mal das Schlimmste, sondern eher, wie damit umgegangen wird.
Ja.
Wenn du nicht hörst, kommst du in den Ofen. Ist für mich gleichzusetzen mit, wenn du nicht hörst, bekommst du eine hinter die Ohren.
Ja.
Mehr Geschichten, die zeigen, wie es geht und nicht, wie es nicht geht und was denen dann angeblich passiert. Das weckt nur Furcht und was Zorn, Furcht und Aggressivität erwecken, wusste schon Meister Yoda bei Arschlochkind Anakin.
Gut.
Hat er nicht ganz unrecht. Also
will ich mich gar nicht großartig zu äußern, weil wir haben keine Kinder. Ja,
das stimmt, ja.
Wir haben keine Kinder und wir stecken da halt auch nicht in seinen Schuhen. Also da.
Nee, aber ich finde seinen Gedankengang sehr schön zu sagen, dass man in der Kinderliteratur jetzt nicht unbedingt auf altersgerechten Quatsch da achten soll. Quatsch, wie gesagt, ich habe keine Kinder. Ich betrachte das von außen. Aber diesen Ansatz zu sagen, weniger zeigen, was gemacht werden soll, nicht was nicht gemacht werden soll, finde ich sehr interessant. Also gerade Spider-Man jetzt so als Beispiel, da auch zu wählen, dass man dem Kind halt vorliest und zeigt, wie jemand als guter Mensch, und das ist Spider-Man ja, so die Bösen besiegt und ein cooler Typ ist und ein netter Kerl ist, ein Außenseiter ist und bla bla bla, ist ja sowieso eine pädagogisch verhältnismäßig wertvolle Geschichte. Verhältnismäßig.
Ja, große Macht bringt große Verantwortung mit sich, ne?
Ja, genau, und das eben aber auch, dass er Außenseiter ist und gleichzeitig Held und bla. Und die Idee, also diesen Gedankengang finde ich nicht schlecht, anstatt immer nur zu zeigen...
Meine Eltern haben das immer ganz gut entschärft. Immer wenn sie mir Max und Moritz oder halt auch Struwwelpeter vorgelesen haben, haben sie immer gesagt, siehste, früher hat man das so gemacht.
Stimmt, das haben
meine Eltern haben immer zu mir gesagt, immer mit dem Zusatz, das hat man früher so gemacht.
Das ist ganz clever wahrscheinlich.
Das stimmt, das hat mein Vater auch immer gemacht. Aber mein Vater hat mir das immer ungeschont vorgelesen, weil er dann auch selber, der hat sich selber immer dabei kaputt gelacht. Also beim 100. Mal dieselbe Story von Wilhelm Busch vorlesen, hat er immer noch selber gelacht.
Wenn Kindern das vorgelesen wird, ich kenne es auch selber von meinem Vater halt zum Beispiel, ne? Mir war die Story, war mir scheißegal, die mir mein Papa vorgelesen hat. Hauptsache mein Papa liest mir vor.
Ja, so. da war ich als Kind anders. Ich war irgendwann voll genervt davon, dass Papa mir immer mit dem Knopf vorgelesen hat, weil ich das selber lesen wollte. Und dann hat Papa mir gezeigt, wie das geht.
Ah,
das war süß.
Oh, süß. Ja. Ich habe irgendwann immer Mickey-Maus-Hefte rausgesucht, die mein Papa mir vorlesen sollte.
Ich habe versucht, in den unendlichen Weiten des Internets was zu finden zu Literatur, Gewaltdarstellung, wie Jugendliche darauf reagieren und so weiter. Und das Thema ist super ähnlich wie die Geschichte mit den Games. Wir haben in der GTA-Folge ja schon mal über Killerspiele und Gewalt in Spielen, wie das auf Jugendliche wirkt und so gesprochen. Und im Prinzip ist das fast die gleiche Rede. Es ist super schwierig zu erforschen, weil du in der Forschung einfach in solchen Versuchaufbauten einfach... Wie willst du erforschen, was macht Leute aggressiv? Das ist super, super schwierig.
Ich kann es sagen.
Es gibt damit sicher Mittel und Wege, aber die sind nicht legal.
Es gibt...
Was macht Leute aggressiv? Ich habe hier ein Lineal mit einem mit der Spitze von einem Zirkel und damit werde ich dich jetzt knuffen, bis du sauer wirst.
Du könntest zum Beispiel einen Versuchsaufbau nehmen, indem du frisch geborene eineiige Zwillinge nimmst und beide 12 Jahre lang mit unterschiedlichen Medien vollballerst.
Ja, wenn du wirklich hundertprozentig wissenschaftlich safe sein willst, aber halt mega unethisch, müsstest du das machen.
Ja. Und zwar mehrere Versuchsreihen mit jeweils unterschiedlichen Zwillingen und die müssen eineiig sein. Und das muss jahrelang gehen.
Genau, du bräuchtest wirklich zwei genetisch gleiche Menschen oder sogar noch viel mehr. Deswegen nimmt man ja auch weiße Mäuse, weil man die super klonen kann, beziehungsweise weil die sich eigentlich selber klonen. Und siehe unsere Pinky und the Brain-Folge. Du bräuchtest im Prinzip mehrere genetisch perfekt gleiche Wesen und deren Leben müsstest du über Jahre... Ja. Wenn nicht sogar Jahrzehnte perfekt erfassen.
Und manipulieren.
In der Realität wird auch so halbgares Zeug benutzt, wie, haben wir schon drüber gesprochen, Leute, die dann für andere das Essen würzen sollen und wenn die schärfer würzen, geht man davon aus, dass sie aggressiver sind. Klingt echt, echt merkwürdig.
Ja, also man kann da diese Versuchsreihen, diese entschärften Versuchsreihen sind super komplex, was die Daten und so angeht. Das ist schon relativ
safe dann, was da hinten rauskommt. Aber man kann es halt nicht zu 100% sagen, weil halt eben auch einfach die Studiendauer nicht über 10, 15 Jahre geht. Also du müsstest ja, um das jetzt wirklich zu erforschen, müsstest du im Kleinkindalter anfangen und die Auswertung erst mit 25 anfangen.
Absolut richtig.
Dass du die ganze Pubertät, also die ganze Entwicklung, die Präpubertät, die Pubertät, die Postpubertät und das junge Erwachsensein mit erfassen kannst. Und dann so mit 25, 26 oder so, dann ist man im Prinzip ja weitestgehend fertig. Und da kann man anfangen auszuwerten.
Und krass, das ist halt völlig illegal.
Und ja, das ist ja voll, du hast einen total kaputten, nicht mehr biegsamen Menschen.
Weißt du ja nicht. Ja.
Und das habe ich jetzt neu gelesen, fand ich auch eine ganz witzige, wenn auch etwas skurrile Idee bei so einem Test, dass die Leute für jemanden, der nach ihnen in den Raum kommen, ein unangenehmes Geräusch einstellen sollen von der Lautstärke her. Mhm. Da hast du irgendwie so ein ganz ekliges Geräusch, wie jemand an der Tafel kratzt oder so und du kriegst zuerst irgendwelche Texte oder Filme oder sowas gezeigt und dann sollst du dieses Geräusch einstellen. Und die Idee ist, wenn jemand in einer aggressiven Gemütshaltung ist, stellt er dieses unangenehme Geräusch lauter für denjenigen, der als Nächster in den Raum kommt.
Ja gut, aber das spielt viel zu viel Vorprägung halt auch.
Also,
also wenn du von Natur aus sadistischer bist oder ganz blöd, schwerhöriger als andere Personen,
also was man halt auch lauter. Was man bei vielen
gelesen, dass Chips und Kekse essen zum Beispiel gegen Aggression helfen soll. Wenn du wütend bist, Chips oder Kekse essen. Ja, weil durch das Crunchen und durch den wirklich
durch diesen Zerstörungsvorgang,
den du mit dem Kiefer halt auch wirklich mit Kraft ausübst, soll sich Aggression lösen.
Also was ich jetzt auch neu gelesen habe und was ich sehr interessant fand, also so merkwürdig und fragwürdig die Aussagekraft von solchen Versuchen jetzt auch ist, was man wohl rausgefunden hat, ist, dass die Art des Mediums relativ unwichtig ist. Sprich, ob jemand einen Film sieht von jemandem, der eine Granate wirft und die explodiert, oder ob er einfach nur das Wort Granate geschrieben sieht auf einem Blatt Papier, finde ich super interessant, macht keinen so großen Unterschied.
Das wage ich zu bezweifeln, weil das Wort, also wenn du das Wort Granate geschrieben siehst und das die Assoziation auslöst, was man in einem Film sehen würde, würde voraussetzen, dass du das entweder live oder in einem Film schon mal gesehen hast. Mhm. Weil wenn du noch nie eine Explosion gesehen, also ich habe noch nie eine Explosion gesehen live. Doch, stimmt nicht. Ich habe mal gesehen, wie ein Haus gesprengt wurde. Aber ich habe noch nie eine Granatenexplosion gesehen.
Ja.
Weiß aber, wie das aussieht, weil ich das in tausenden Filmen und Archivaufnahmen und so weiter gesehen habe. Mhm. Also ich weiß im Prinzip, wie das aussieht. Hätte ich das alles nicht, was die Voraussetzung dafür wäre, dass dieser Versuch wirklich signifikante Daten abgeben würde, könnte ich mit dem Wort Granate nichts anfangen, außer mir die Granate vorzustellen,
Explosion. Tobi, das ist ein komisches Argument. Wenn du irgendwas nicht kennst, kannst du natürlich auch auf eine Assoziation zurückgreifen.
Was ich meine,
das ist Quatsch.
Nein, du verstehst mich gerade falsch. Wenn ich weiß, wie eine Granate aussieht und dass eine Granate explodiert, irgendwann mal gelernt habe und so weiter, dann lese ich das Wort Granate, assoziiere damit, okay, die explodieren. Dann sehe ich eine Explosion in einem Film. Ich glaube, dass die Visualisierung dessen stärker ist, als vorher ohne mangelnde Visualisierung irgendwann mal gehabt zu haben, ob es real oder gebannt geworden ist, gewesen ist, die Assoziation des Wortes viel stärker machen.
Nee.
Glaubst du nicht?
Also du darfst da gerne, wenn du das möchtest, aktuelle Forschungsergebnisse anzweifeln, Tobi. Das Recht hat in diesem Podcast jeder.
Nein, ich weiß aber nicht, aber weißt du, ob in den Studien vorausgesetzt wurde, dass noch nie jemand, dass die Leute noch nie im Vorfeld einen Film gesehen haben, wie das aussieht? Weil sonst machst du ja nichts anderes. Also wenn du den Film zeigst.
Moment. Mal, ich könnte mir immer gut vorstellen, dass der Film 7 zum Beispiel, der lebt ja durch seine Nichtgewalt und durch die Darstellung, durch eigentlich das, was im Kopf des Zuschauers passiert. Weil du siehst keine der Gewalttaten, die in 7 passieren.
Ja. Stimmt,
der Film wird aber so schlimm dadurch, weil du es dir permanent im Hinterkopf vorstellst. Ja. Und ich glaube, es wäre weniger schlimm, wenn man die Szene halt auch zum Beispiel gesehen hätte. Und das macht
das
halt
aber,
dann
das
so.
Das ist aber was anderes.
Ich will den Leuten.
Nee, nee,
ich will ja nicht sagen, dass die Leute dann, die das gesehen haben, das dann weniger schlimm finden, dass die zum Beispiel gesehen haben, wie eine Frau halt mit diesem Schwertdildo dann da halt irgendwie gebumst wurde oder sowas. Aber trotzdem.
Das ist was völlig anderes. Ich meine was anderes.
Ach so, hochspekulativ.
Was ich meine, ist, dass die Assoziation, die bei dem Wort, also wirklich nur bei dem geschriebenen Wort, ausgelöst wird, ohne dass irgendwann mal eine Visualisierung stattgefunden hat.
Ich dachte, du meinst beim Bewegtbild jetzt, ja.
Nein, Tobi. Aber ich weiß schon, was du meinst, Tobi.
Also, dass das theoretische Konstrukt nicht denselben Effekt hat wie ein visuelles.
Aber diese Überlegung, das ist wirklich eine Überlegung aus dem Elfenbeinturm, ohne Scheiß.
Ja, also, ja und?
Weil sowas kann ja auch in einem Text dargestellt werden. Die Leute, die irgendwelche Kriegsromane...
Du sprachst nur von dem Wort Granate.
Die Leute, die, keine Ahnung, vor 100 Jahren irgendwelche Kriegsromane, keine Ahnung, im Westen nichts Neues oder so gelesen haben, die haben wahrscheinlich auch noch nie in echt einen Mord gesehen oder eine Granatenexplosion. Aber wenn du das bildlich beschreibst in einem Buch, wie das passiert,
dann kannst du dir das schon sehr gut vorstellen.
Aber ich finde das trotzdem super interessant, dass... Wenn Leute das Wort Granate lesen, es das Gleiche mit ihnen macht, wie wenn sie es in einem Film sehen. Weil das widerspricht ja im Prinzip Leuten, die sagen, Film, Fernsehen und so weiter macht uns kaputt, wir sollten alle mehr Bücher lesen. Mhm. Also es passiert alles nur in deinem Kopf. Es ist egal, auf welcher Mattscheibe du das siehst, es passiert in deinem Kopf.
Ja, gut, bei Büchern hast du halt den...
Idee ist halt eine Idee, scheißegal, wie sie zu dir kommt. Du kannst natürlich auch auf die Idee kommen, wer war denn das?
Fänger im Roggen,
der hat auch Ringo Starr getötet oder
John
so?
John Lennon.
Oh, ich hab das heute Morgen...
Was hält sich für Ringo Starr?
Alter, ich hab das heute Morgen schon gehabt. Ich hab mit Frieda mich irgendwie über John Lennon und Yoko Ono unterhalten. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang, frag mich nicht, aber ich habe auch jedes Mal John Lennon mit Ringo Starr betitelt und sie saß auch die ganze Zeit da, Richard, du meinst John Lennon. So, war nicht Yoko Ono mit, nein, du meinst John Lennon, sag jetzt John Lennon.
Ja, sag mal, Leute. Ehrlich, was ist eigentlich mit Ringo Starr passiert? Lebt er noch?
Ach, ich habe keine Ahnung. Ich mag die Beatles leider nicht.
Ich auch nicht.
Sag mal, wir haben nur noch eine Story offen, oder?
Wir haben noch Plisch und Plum, Plisch und Pum.
Plisch und Plum. Wollen
wir noch ein Päuschen machen?
Tobi, wir machen eine kurze Pause, ne? Bis gleich.
Kack- und Sachgeschichten.
Yeah!
Eine große Busch-Story haben wir noch. Ist noch im Busch. Und zwar...
Eier. Und zwar Plisch und Plum.
Klingt wie mein morgendlicher Stuhlgang.
Es geht auch tatsächlich mit den Geräuschen los, deswegen heißen die so, Plisch und Plum. Da geht es um so einen fiesen alten Sack, der hat zwei Welpen, die schmeißt er ins Wasser. Bei dem einen macht es Plisch, bei dem anderen macht es Plum, als er reinfällt. Und zwei Jungs, Paul und Peter, in der Reihenfolge, sind zwei Brüder, die fischen die da raus und nehmen die Tiere mit nach Hause. Was wir dann bei Willem Busch ziemlich häufig haben, ist halt eben, dass diese Tiere da diese gutbürgerliche Familie völlig durcheinander bringen. Also die Hunde bauen nur Scheiße, die räumen die Tische ab und ärgern die Leute, zerfressen die Klamotten und was Hunde halt so machen, ne? Und die werden dann halt immer bestraft, werden nach außen gesetzt, den Kids ist es immer egal, die finden es lustig und irgendwann reicht es den Eltern und dann werden die Kids halt auf so eine Schule geschickt und die Hunde in eine, so eine Art, also zu so einem Züchtiger irgendwie, keine Ahnung, es wird nicht so genau gesagt, die kommen auf jeden Fall zu irgendeinem Typen und der prügelt halt auch die Scheiße aus denen raus. Und das wird den Kindern auch so. Es geht irgendwie so los, dass der Lehrer dann so eine riesenlange Rede hält und dann Kids seid ihr einverstanden, die Kinder fangen an zu lachen, dann fängt er an zu prügeln.
Die Hunde jetzt oder die Kinder?
Die Kinder. Okay. Und nach dieser Prügelstrafe sagt er dann, seid ihr zufrieden, sind wir uns einig? Jawohl, Herr Bokelmann, riefen sie schleunig. Dies ist Bokelmanns Manier, das sie gut, das sehen wir. Jeder sagte, jeder fand, Paul und Peter sind charmant. Also die sehen dann auch nicht mehr so aus wie vorher, sondern haben jetzt hier so, ich zeige euch mal kurz ein Bild, dann so gut bürgerliche Klamotten an, mit so einem Schulranzen, Hut auf, gepflegte Haare. Die
sehen so ein bisschen aus wie dick und doof.
Gebundene Schleife, ja.
Genau. Sind charmant.
Uniformiert auch, sind sie auf jeden Fall, ja.
Und dann eben, aber auch für Plisch und Plum nahte sich das Studium. Und die nötige Dressur ganz wie Bockelmann verfuhr. Also dann sieht man halt, wie zwei Jungs auf die Hunde einprügeln. Bald sind beide Kunst geübt, daher allgemein beliebt. Und wie das mit dem Recht geschieht auf die Kunst, da folgt der Profit. Ja. Weil danach verticken die Hunde dann eben für Kohle und alle freuen sich, die Familie ist froh, die Kinder sind froh, dass die Hunde weg sind und die einen Haufen Kohle gekriegt haben und der alte Sack ärgert sich, dass er die Hunde eigentlich töten wollte. Die Moral von der Geschichte ist also, schlag deine Kinder, verprügel deine Hunde, damit sie was Anständiges werden, vertick die und alle sind glücklich.
Ist auch immer
bei das ist wirklich die ganze Geschichte.
Das ist auch bei Wilhelm Busch auch immer so das Ding, er zeigt doch ganz, ganz oft immer in seinen Geschichten so fehlgeschlagene Drillversuche, also wo auch immer versucht wird, den Menschen das Schlechte halt irgendwie wirklich brutal rauszuprügeln und es im Endeffekt ja nichts bringt und dann nur der Tod irgendwie die logische Konsequenz dessen sein kann.
Bei der Helene,
ja, Max und Moritz halt auch, ne?
Ja, genau.
Dorf war nicht traurig, dass die halt tot waren, weil denen ist Hopfen und Malz verloren, die sind ja
wild. Ja, und hier ist es halt eben so, dass er dieses, dieses gutbürgerliche Bild von Drill und Anstand, das dann zur Not hat reingeprügelt wird, eben, ich sag mal, auf eine sehr sarkastische und eine sehr bösartige Art auch feiert. Ne? Mhm. Das ist halt eben so, ja, seht ihr, jetzt lest ihr das und ihr seid geschockt, weil die Kinder froh sind, dass die Hunde verkauft wurden, weil die Geld brachten. Ja, seht ihr das? Und so seid ihr. Genau so seid ihr.
Und keiner kauft meine Bilder.
Also es gibt halt eben, wie gesagt, nicht beim Schrubbelpeter eine Lektion dahinter, sondern wirklich einfach nur so ein Spiegel ins Gesicht.
Ja.
Und hier, ohne diese unlogischen oder ich sag mal unrealistischen Mordnummern und so weiter, sondern eine echt kleine, nachvollziehbare Geschichte. Kinder, die Hunde kriegen, die unartig sind, die Hunde werden erzogen, die Kinder werden erzogen und die Hunde bringen dann sogar noch Profit ein. Also es ist echt eine ziemlich bittere Nummer, die wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, ich habe dazu nichts gefunden, wahrscheinlich sogar genau so in seiner Nachbarschaft irgendwo passiert ist.
Ja. Das die auch jetzt auf dem Superlativ halt auch hoch exponentiert. Die Kinder werden ja auch gedrillt und dressiert.
Genau, genau.
Ne? Und dann ist genau es halt das Gleiche, auch so im Zeichen der Kunst. Was sagt er dann? Ist das gute Recht der Profit dann am Ende, ne?
Sekunde,
und
ich lese das nochmal.
Das ist das halt auch so der Profit für alle. Die Eltern profitieren, die Kinder profitieren, weil sie die Hunde verkaufen und der Lehrer profitiert halt auch.
Ja, ne? Genau. Ja. Bald sind beide Kunst geübt, daher allgemein beliebt. Und wie das mit dem Recht geschieht, auf die Kunst folgt der Profit.
Ja.
Ja. Das ist schon echt übel. Vor allem, dass dieser alte Sack sich dann darüber noch ärgert. Weil die retten dann nämlich so einen Politiker irgendwie, also die Hunde retten so einen Politiker aus dem Wasser und deswegen kauft er denen diese Hunde ab. Für relativ viel Geld. Wie viel war das?
Klassische Erfolgsgeschichte aus Hollywood.
So. Also
100 Mark.
Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, was aber schon so ein paar Mal mitgeschwebt ist. Wilhelm Busch wird auch genannt der Urvater oder auch der Großvater des Comics. Er hat auch wohl gesagt oder verraten über seine Arbeitsweise, dass er eigentlich fast immer erst die Bilder gemalt hat
und dann die Texte
und sich dann dazu die Verse aus den Fingern gesaugt hat. Und dass du so mit kurzen Texten illustrierte Bilder hast, das war tatsächlich relativ neu. Also er war wirklich das waren keine Comics, die er gemacht hat, aber er war damit schon so eine Art Wegbereiter für den Comic.
Es heißt auch, er hat auch noch einen anderen Titel und zwar der Vater des Storyboards. Es war so, wie Max und Moritz gezeichnet sind, gibt es auch viele Filmschaffende, die sagen, das ist ein perfektes Storyboard. So, weil du kannst alles, auch wenn du nicht alles siehst, kannst du es perfekt, dein Verstand schafft es trotzdem perfekt miteinander zu verknüpfen, dass du dir die Sachen, die er ausgelassen hat, trotzdem in die Geschichte in deinem Kopf mit zusammensetzen kannst.
Dazu muss man sagen, also für alle, die das nicht wissen, Storyboard ist zum Beispiel im Film, das gibt es in mehreren Bereichen, im Film ist es so, dass du das Drehbuch nimmst und dir überlegst, welche Kameraeinstellungen könnte man verwenden, wie würden die Bilder dann aussehen und die bringst du dann halt eben zu Papier. Mhm. Also dass man zum Beispiel in einer Dialogsituation, also man hat in dem Drehbuch steht, Richard sagt zu Tobi das, Tobi sagt zu Richard das und dann gehst du hin und zeichnest dafür ein Storyboard. Das heißt, du siehst im ersten Bild Richard, wie er was sagt, im zweiten Bild mich, wie er was sagt, wie ich was sage und das dann halt eben im Wechsel. Und damit hast du den Film ähnlich wie ein Comic aufgebaut, kapituliert.
Schwierig, ne?
Karikiert.
Ja. Genau. Okay.
Und das ist im Prinzip ein Storyboard. Das ist so der nächste Schritt nach dem Drehbuch, das vom Kameradepartement.
Einfach rum, weil bei dem Film arbeiten halt ganz viele Leute mit. Nicht nur die, die Geschichte in- und auswendig kennen. Und damit das für die schon mal so ein bisschen visualisiert ist, dass du denen zeigen kannst, ey, so und so wird die Szene aussehen, macht man da schon mal so eine ganz einfache Comic-Version davon. Ja,
es gibt drei Arten, ein Drehbuch halt darzustellen für das gesamte Team. Das ist einmal das Drehbuch, das Dialogbuch, wo alles drinsteht, das, was wir auch so kennen, halt, was...
Ein Text,
was ja,
halt,
glaube ich, jeder schon mal gesehen hat, diese Texte mit diesen eingerückten Dialogzeilen. Also das ist das Drehbuch. Dann gibt's halt eben das Storyboard, wo man wirklich einfach nur die Bilder sieht, auch komplett ohne Text. Also sind keine Sprechblasen eingezeichnet oder so. Einfach nur die Bilder. Das ist so zum Beispiel für das Lichtdepartment, für das Kameradepartment recht relativ wichtig. Und dann gibt's noch die Floorplans. Das ist so eine Art wie so eine Bauskizze. Also man hat so den Umriss von einer Wohnung zum Beispiel, wie man das auch so aus Anzeigen kennt, wenn man eine Wohnung mieten möchte. Und da wird dann eingezeichnet, wo welche Kamera steht, wo welche Figur steht, in welche Richtung sie schaut und wie die Kameras sich bewegen.
Ja.
Und diese drei sind praktisch die Blaupause für das Drehen eines Films.
Die heilige Dreifaltigkeit.
Genau.
Ja, fassen wir zusammen. Wilhelm Busch.
Also
das wahrliche, mental misshandelte Muttersöhnchen mit autoritärem Komplexen,
also
der keine Moral, sondern nur Botschaften hatte darüber, wie einzigartig er eigentlich ist.
Also ich muss...
sind alle anderen.
Max und Moritz ja echt, ist ja echt eine krasse Erfolgsgeschichte, weil das wurde in x Sprachen übersetzt mittlerweile, ist nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Teilen der Welt bekannt. Ich muss sagen, so brutal das ist und so sehr wir uns jetzt auch über Dinge lustig gemacht haben und die kritisiert haben, ich muss sagen, ich find's gut, dass Kinder heute noch in der Schule damit in Kontakt kommen, weil es ist einfach ein Stück deutsche Kultur und man lernt halt auch über diese Geschichten tatsächlich, finde ich, die deutsche Sprache echt gut kennen mit diesen Versen.
Ja.
Und man lernt halt auch was über die damalige Zeit.
Ja, vor allen Dingen was über die damalige Zeit, weil ich hatte irgendein Germanist hatte ich ein Interview gelesen, halt auch über Busch, der halt auch meinte, so grammatikalisch ist der Mann der Tod, weil er halt einfach auch so Worte, die einfach nur gut klingen, miteinander verbunden hat, sodass das so locker und schön von der Zunge geht und sich gut vortragen lässt. Aber er redet schon, es klingt alles schon immer ziemlich nobel. Und vor allen Dingen hat es diesen bestimmten Singsang immer, wie man es vorliest.
Aber das ist ja gerade bei so alten deutschen Gedichten, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie es in anderen Sprachen ist, ich vermute, dass es da auch Beispiele dafür gibt, aber das ist gerade bei so alten deutschen Gedichten super oft so, dass halt teilweise absichtlich eine falsche Grammatik benutzt wird, weil es halt einfach gerade cool klingt.
Ja. Es gibt eine Sache, über die haben wir noch nicht gesprochen, obwohl ich das vorhin mal vorgelesen hatte. Weil ich das vorhin mal vorgelesen hatte, möchte ich das auch thematisieren. Es ist dieser Antisemitismus-Vorwurf bei Wilhelm Busch.
Mhm. Oh ja.
Er hat des Öfteren Textzeilen, also wirklich mehrere Verse.
Rassenfeindlichkeit auch generell ganz hart, auch immer gegen Juden und gegen Franzosen halt auch.
Ja, gegen Franzosen, ja gut, ja stimmt, gegen Franzosen. Das ist aber ganz böse gesagt wirklich einfach nur der Zeit geschuldet, weil die Franzosen und die Deutschen sich nicht so richtig gut verstanden haben zu der Zeit. Nee. Das macht's nicht besser, logischerweise. Aber ist halt so ein kulturelles Ding, so wie wir uns heute über Amerikaner lustig machen. Ne?
Ja, klar.
Aber eben, also ich habe ja bei der Lenchen nochmal das mit dem Juden, ne? Und der Jud mit krummer Ferse, krummer Nas und krummer Hose schlängelt sich zur hohen Börse, tief verderbt und seelenlos.
Ja.
Das ist schon wirklich explizit gegen den Juden. Das hat er, wie gesagt, ein paar Mal. Das ist bei Plum, bei Pisch und Pum kommt es auch nochmal drin vor.
Wir hatten auch den Schneider Böck mit dieser Anspielung.
Das
war zu der Zeit wohl so ein antisemitisches Klischee, dass der Schneider halt so ein Jud ist, der es im Stall mit den Ziegen treibt.
Dann der Mann, der von der Lenchen, der halt Schmöck heißt und halt echt ein Wichser ist. Ich hab mir da so ein paar Artikel drüber durchgelesen, zum Beispiel vom Jüdischen Zentralrat in Deutschland. Die haben nochmal was zu veröffentlicht zu dem Thema und auch so aus anderen Zeitschriften. Das Problem an der Stelle ist, es gibt relativ wenige Hinweise darauf, ob der Mann wirklich Antisemit war oder nicht.
Ja.
Es gibt Briefe an seinen Kumpel, dessen Namen ich gerade vergessen habe, den ihr vorhin
Erich Neumann.
Neumann, genau. Wo er halt auch in den Briefen privat schlecht über Juden redet.
Ja.
Es ist aber nicht so, dass der von so einem tiefen Hass irgendwie geprägt hat. Der hat auch nicht gewettert gegen Juden, sondern was es eigentlich sogar noch trauriger macht, das war halt damals der Zeitgeist.
Ja, ja, ja.
Und auf der Welle ist er aufgesprungen. Was wir vorhin schon mal hatten, das mit dem, Kunst wegen gemacht, sondern weil die Leute das lesen wollten. Und das hat er dann halt eben auch mit diesem Judenbild gemacht, dass er das übertragen hat. Das wollten die Leute halt lesen.
Ja.
Das macht es, wie gesagt, nicht besser. Das ist auch keine Entschuldigung.
Nee.
Aber es ist immerhin besser als aktiver antisemitisches Hetzen.
Aber so, das war's nicht. Das habe ich auch gelesen, dass er halt auch nicht aktiver Antisemit war, der dagegen irgendwie, der sich da politisch engagiert hat, sondern das einfach so als gesellschaftliche Norm mit übertragen hat, weil es so Tonus halt war. Genau. Ne?
Das macht es, wie gesagt, kein Stück besser. Also ja, wirklich gar nicht. Das ist nach wie vor.
Stichwort Richard Wagner. Ja. Großer deutscher Komponist, Ritt der Walküren, Ring der Nebelungen.
Großartige Songs.
Das zweite Mal gesungen heute. Und
was zum Beispiel auch im Imperial March verwendet wurde. Mhm.
Richard Wagner, einer der heftigsten und größten deutschen Komponisten aller Zeiten. Und der hat zum Beispiel einen Aufsatz geschrieben, das Judentum in der Musik. Und da hat er jetzt halt nicht gesagt, ey, die Juden müssen umgebracht werden, wie das halt einige Jahre später dann leider gemacht wurde.
Von einem großen Fan seiner Musik.
Er hat in Anführungszeichen nur geschrieben, sinngemäß, die Juden haben es einfach nicht drauf, Musik zu machen. Mhm. Aber ist halt trotzdem rassistisch, weil du halt wirklich jemanden ein pauschales Urteil über eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, über eine bestimmte, Nationalität ist falsch, aber einen bestimmten Kulturkreis aussagst. Und das ist nicht cool. Aber wie du gerade gesagt hast, Tobi, das war halt zu der damaligen Zeit en vogue. Es war halt total normal, dass alle irgendwie so ein leichtes Vorurteil gegen Juden hatten. Und wie gesagt, das entschuldigt nichts, aber du kannst jetzt halt auch nicht sagen, so Wilhelm Busch war der Antisemit vom Herrn, weil das waren die halt alle. Da musst du die damaligen gesellschaftlichen Verhältnisse anprangern und nicht Wilhelm Busch.
Ja. Und vor allem eben auch, also wenn man bedenkt, wie der seine Geschichten aufbaut, dass er halt eben das Kleinbürgertum auseinandernimmt und also er wirklich ziemlich schonungslos auseinandernimmt.
Er geht ja gegen eigentlich alle vor.
Eben, und Teil dieses Kleinbürgertums war ja eben auch dieser Antisemitismus, den er logischerweise dann eben auch damit einbringt.
Die gemeine bäuerliche Stammtischrunde so ein bisschen.
Genau, was mich ja auch immer mal wieder verwirrt, wenn ich Wilhelm Busch lese, ist halt eben so, worauf will der hinaus? Was will der mir sagen? Was ist er für ein Typ? Das ist relativ schwierig aus den Texten selbst rauszulesen, außer dass er offensichtlich Misanthrop war.
Remit.
Und daher, also
Menschenfeind.
Ja, aber daher kommt eben, glaube ich, auch dass man jetzt nicht sagen kann, dass er Antisemit im eigentlichen Sinne war, sondern einfach alles scheiße fand und sich eben diesem Klischee des antisemitischen Deutschen eben auch bedient hat. Und
um Anerkennung zu gewinnen, halt einfach.
Anerkennung zu gewinnen. Aber vielleicht auch, um das zu kritisieren, keine Ahnung. Aber da er privat halt auch schlecht über Juden geschrieben hat, wahrscheinlich kritisiert er auf der einen Seite, dass die alle meckern und meckert selbst.
Ja.
Also zweischneidiges Schwert.
Ey, habt ihr das, ich schweife mal ganz kurz ab, habt ihr das mitbekommen? Hier Hamburg bekommt ja jetzt einen neuen Feiertag, ne?
Ja.
Wir kriegen der jetzt
Reformationstag.
Genau, wir kriegen jetzt, ich habe heute schon auf Facebook gesehen, wie Leute jetzt schon dagegen wettern, so meistens so die ganz krass Linksradikalen, die halt irgendwie meinen, so, was, ein Feiertag, ein akzeptierter neuer Feiertag von einem bekennenden Antisemiten?
Ach, grundsätzlich ist da was Wahres dran, weil Martin Luther, wenn man mal sich damit beschäftigt, eigentlich schon zum Teil ein echter Wichser war.
Ich freue mich da übrigens nicht drüber, weil ich komme ja aus NRW. In NRW ist mein Geburtstag ein Feiertag, der 1.11. Und jetzt in Hamburg, wo ich mich dran gewöhnen musste, dass mein Geburtstag kein Feiertag ist, kriegen wir einen neuen Feiertag, und zwar den Tag vor meinem Geburtstag. Da kann ich nicht mal rein oder raus feiern, weil das meistens durch die Woche logischerweise stattfindet. Das ist so frustrierend.
Ach, nimmst du also, Brückentag,
was ist denn los? Ich find's schön, dass wir einen neuen Feiertag haben, weil Hamburg ist im Vergleich zu allen anderen Bundesländern feiertagsmäßig ziemlich arm aufgestellt.
Ja, wir haben nur die
generell der Norden. Wir hatten sieben oder acht, jetzt haben wir neun, glaube ich.
Also. Ich muss aber ehrlich sagen, ich find's jetzt auch nicht, ich freue mich über den zusätzlichen Feiertag, aber ich finde es jetzt auch nicht so schön, dass da unbedingt jetzt ein religiöses Thema da genommen werden musste, muss ich ehrlich sagen.
Das ist mir tatsächlich relativ wumpe. Ich freue mich einfach nur über einen Feiertag.
Und da ist das Problem. Leute wie du, denen das egal ist.
Dir ist es wahrscheinlich mit am meisten. Ich wette, du bist der Erste, der dann mal.
Ich bin dagegen.
Pass auf, ich wette, wenn das mal irgendwie ein Brückentag wird zu einem Freitag oder so, bist der Erste, der schreibt am Donnerstag so, ey, wollen wir uns gleich alle mittags besaufen?
Alter, ich werde, ja. Das ist dieses Jahr, das es ist dieses Jahr Mittwoch und dann am Donnerstag drauf werde ich 30. Natürlich.
Ja, klar. Können wir nicht irgendwie so einen World Science Day machen, irgendwie, wo wir den Todestag von Marie Curie feiern,
ja,
oder so?
Das, ja, das wäre cool. Doch mal geil, ja. Den Christoph, den Nobel, Paul Nobel war es, ne? Der Nobel.
Albert Nobel?
Der, ich meine so, bin so verwirrt durch die ganzen deutschen Namen, die der Busch halt die ganze Zeit verwendet. Ja, Hans, Peter, Paul, ja, nennt er immer so.
Ich habe gerade überlegt, wir lassen mal Einsteins Geburtstag Alf, feiern, aber dann viel. Einstein.
Nee, Alfred Nobel. Nobel,
ja. Und dann, aber das ist, glaube ich, nicht so clever.
Können wir nicht einfach irgendwie einen Feiertag an Trumps Todestag irgendwie machen? Hoffentlich bald?
Ja, das wäre fett, Mann. Das fände ich gut. Aber das ist, wieso ist Hitlers Selbstmordtag eigentlich kein Feiertag geworden?
Jetzt mal ehrlich. Oh, scheiße. Ja. Das wäre kein, ja, das wäre
Hitlers größter Erfolg, dass er sich selber umgebracht hat.
Weißt du, was mich so ein bisschen ärgert, ist, dass solche Feiertage irgendwie so im Herbst, im dunklen, düsteren Herbst gemacht werden, wie jetzt auch der Reformationstag am 30. Oktober. Wieso nicht im Sommer oder, weißt du, wo du halt auch dann Bock hast?
Ja.
Also, guck mal, unser Nation, der deutsche National, ach, mal wieder herrliche Abschweifung. Der deutsche Nationalfeiertag, der Tag der deutschen Einheit, 3. Oktober, ne? Die Leute sagen, meckern immer, wieso machen wir an dem Tag irgendwie nichts, wieso wird der Tag nicht größer gefeiert?
Ja, weil es im Oktober ist.
Also einerseits ist es halt, es ist geschichtlich natürlich ein sehr bedeutsamer Tag, aber es ist jetzt halt leider nicht so spektakulär. Es ist halt leider nicht so ein spektakulärer Feiertag. Ich bin mir sehr sicher, wenn der Feiertag irgendwann im Juli oder August wäre, würde da deutlich mehr abgehen.
Ja, sie in Amerika, 4. Juli, 4. Bam, Juli, die Welt brennt.
Feuerwerk und Co., ja.
Genau, und hier, ja, scheiße, sitzt dann halt im Oktober, es regnet höchstwahrscheinlich. Oh Gott, wir sind in Hamburg, da regnet es.
Ey, das ist doch in Frankreich geil, da feiern die ja am 14. Juni oder Juli, glaube ich. Nee, 14. Juli feiern die den Sturm auf die Bastille.
Ja.
Da geht's doch mega ab.
Ja,
mega geil.
Weil es halt im Sommer ist und weil Franzosen sind.
Du kannst mir nicht erzählen, dass die Franzosen oder die Amerikaner, der durchschnittliche Ami oder der durchschnittliche Franzose wirklich weiß, was an dem Tag abging. Jetzt mal so historisch gesehen.
Nee, die Amerikaner wissen das. An dem Tag dürfen sie legal mit Waffen in die Luft feuern, Feuerwerke und Cheeseburger mit Bacon essen.
Jetzt gehst du mal zum Durchschnittsami, der sich sein automatisches Sturmgewehr im Walmart gekauft hast. Jetzt gehst du mal zu dem und fragst den, ey, was ist denn am Independence Day passiert? Mhm. Und dann sagt er dir, ja, da haben die Aliens angegriffen.
Ja. Und er sagt einfach, da wird die Freiheit gefeiert. Ja, aber was genau passiert ist, was auch
feiern wir unseren Independence Day!
Hell yeah! Ja, so viel zu Wilhelm Busch und dem Independence Day. Ja. Da
kommen
so
wir jetzt
die Folge auch darüber. Wilhelm Busch und der Independence Day.
Gut, kommen wir jetzt zu einem etwas erheiternden Thema, nämlich iTunes-Rezensionen. Wir lesen alle iTunes-Rezensionen, die ihr uns gebt, vor. Egal, ob ihr Spaß habt, egal, ob ihr schimpft, ob ihr eure Oma grüßt oder uns ein Gedicht vorlest. Wir lesen die wirklich alle vor und wir haben leider keine neue.
No. Keine neue iTunes-Rezension?
Keine neue iTunes-Rezension.
Was ist da draußen los im Podcastland?
Das weiß ich nicht. Ich weiß.
Das ist scheiße, man kann
Wir sind jetzt bei Spotify.
Ja, wir haben ja jetzt unsere ersten Daten bei Spotify gekriegt. Das sieht ziemlich geil aus, aber es ist schade, dass man bei Spotify keine Rezension schreiben kann.
Ja, das stimmt.
Ja, ich ermutige euch weiterhin, euch durch iTunes zu kämpfen und uns eine Rezension zu geben, aber dafür haben wir jetzt deutlich mehr Zeit für eine Sache, bei der wir heute umso mehr Feedback bekommen haben, nämlich wir haben wieder viele schöne, lustige, saftige Hörerfeedbacks. Gebt uns euer Hörerfeedback am besten über unsere Webseite kackundsach.de, über das Kontaktformular. Da haben uns echt wieder viele Leute geschrieben. Sorry, dass ich nicht alle vorlesen kann. Zuerst ein ganz, ganz kurzer Hinweis. Wir haben in der letzten Folge uns über die Xavier Naidoo-Kontroverse unterhalten.
Oh ja. Ja.
Über unseren Bash gegen den Herrn X. Und da ist uns oder auch mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Und zwar ist das nicht in Folge 68, sondern in Folge 69. Wer den Xavier Naidoo-Bash nochmal nachhören möchte, Folge 69, die Porno-Folge ab 2 Stunden
und 13.
Ab 2 Stunden 13. Wir sind seit ein paar Tagen auf Spotify zu hören. Die Zahlen entwickeln sich ganz gut, können wir so sagen. Und wir haben tatsächlich unseren allerersten Hörer, der uns über Spotify kennengelernt hat und uns eine Zuschrift gesendet hat. Du bist wirklich der Erste deiner Art.
Oh.
Florian. Florian hat uns entjungfert in Sachen Spotify-Hörer-Feedback. Und
hallo
zwar,
Florian.
Gestern erschrieb.
Gestern
saß ich in einem größeren Büro an der Uni und eine sehr kommunikative Dame bekam etwa zweimal die Stunde Besuch von anderen Damen.
Wo saßt du? In der Umkleide? Oder?
Was folgt, waren jeweils 15 bis 20 Minuten Frauentalk. Entnervt habe ich mir die Kopfhörer in die Ohren gesteckt und Spotify auf dem Laptop installiert. Dann bin ich über euren Podcast gestolpert. Inzwischen bin ich bei Folge 4.
Oh, voll süß.
Ah, krass, dass er echt mit den ersten angefangen hat.
Ja.
So hacken sich cool. Die Daten für die Promotion deutlich leichter ins SPSS, was auch immer das ist.
Das ist ein Statistikprogramm.
Mhm. Ah, endlich ein Podcast mit Themen, die mich bzw. meine Welt bewegen. Wie sagt man so schön? You made my day. Großartige Podcast. Leider habe ich euch erst gestern entdeckt. Wobei, jetzt kann ich zumindest die Sendungen der letzten 18 Monate am Stück anhören. Hat auch was. Danke für die tolle Unterhaltung.
Gerne.
Danke, Flo.
Ja, danke fürs Feedback.
Freu dich noch auf viel schönen Blödsinn.
Dann schreibt...
Alter, von ganz von vorne.
Ey. Ja, ich habe neulich auch... ich hatte mit Friede vorhin noch das Thema...
Folge 4 war Watchmen, oder?
Nee, Watchmen war Folge 2.
Oh.
Was? Ja, als erstes war Far Cry und dann kam schon Watchmen und dann war es 3, war SpongeBob und 4 weiß ich jetzt gerade auch nicht.
Math of Thrones,
kann so. Ey, aber ich hatte mit Fred vorhin schon mal drüber gesprochen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Verdammt. Egal.
Lies einfach weiter.
Irgendwas mit Watchmen.
Gesagt habe hier, wir hatten ja ein Hörerfeedback von einer Hörerin, die noch gesagt hat, ihre Mutter, totaler Jurassic Park Fan, hat sich die Jurassic Park Folge angehört und fand das mega witzig. Woraufhin ich tatsächlich dann noch, nachdem ich das Feedback gehört habe, mir die Jurassic Park Folge auch nochmal angehört habe und dann noch sagen muss, ja, hat sie recht, war schon viel zu lachen dabei. Weil man erinnert sich ja irgendwann auch nicht mehr an alles.
Das geht uns selber auch manchmal so, dass man irgendwie so denkt, ach stimmt, da war ja diese komische Terminator Folge. Ach, die höre ich mir heute einfach noch mal an, scheiß drauf.
Scheiße, stimmt, wir haben eine Terminator-Folge. Gut, dass du sagst, die muss ich mir echt nochmal...
Wir hatten das auch schon mal, dass wir gesagt haben, ey, wollen wir nächste Woche das und das machen? Hatten wir schon. Okay, dann das. Hatten wir auch schon.
Wir haben echt viel Scheiße in den letzten fast 2 Jahren gemacht. Dann haben wir eine Mail bekommen und zwar vom YouTube-Channel Nerd Over News.
Ach, geil.
Hallo zusammen.
Ich guck bei dem auch immer mal rein. Schöne Grüße.
Die Valentinstag, ja, ich habe vor kurzem seinen Livestream, als er Shadow of the Colossus gespielt hat, getrollt. Und die Valentinstagsfolge war super. Gerade die Themen Wäsche und Auto waren so ein wenig aus dem Leben gegriffen.
Oh, nur so ein bisschen, ne?
Erstens, das Wäscheverbot habe ich mir selbst auferlegt, denn egal wie ich es gemacht habe, es war falsch.
Ja, das kenne ich.
Ja.
Du machst beim Klamottenwaschen immer was falsch, ne, als Mann.
Ja, wirklich.
Ja. Zweitens, Ninas Autounfall. Hui, ich hoffe, es geht ihr gut und sie hat keine gesundheitlichen Schäden davon getragen. Alter, das war ein scheiß Blechschaden.
Da hat Nina schon mehr Schaden angerichtet, besoffen auf dem Kiez. Ey.
Wenn ich ihren Vorfall mit meinem ersten Autounfall vergleiche, hätte man mich nach einem Spurwechselunfall und Auffahrunfall dann hinter Gitter setzen müssen.
Bist du einfach weggefahren? Ja. Hast du Fahrerflucht begangen?
Ach, so von der Härte her. Richard, hattest du schon mal einen Autounfall?
Ja.
Was denn?
Also nicht selber verursacht. Ich selber tatsächlich verursacht hatte ich bisher noch gar keinen Unfall. Ich saß mal hinter dem Fahrer. Wir waren zu dritt im Auto hinter dem Fahrer und uns ist einer mit über 100 Sachen in die Seite reingeballert.
Autsch.
Ja.
Gefährlich.
Das hat dazu geführt, dass ich nicht zur Bundeswehr musste. Das war Glück im Unglück. Ich habe mir die ganze Schulter dabei zerstört, aber war alles cool.
Tobi?
Nö, Autounfall nicht. Also uns ist mal jemand hinten reingefahren, als ich im Bus saß. Das war das Spektakulärste.
Mein erster Autounfall war auf der A8, kurz vor der Ausfahrt Stuttgart-Mitte. Da habe ich gepennt und bin einer hinten reingefahren. Zum Glück nichts passiert, aber der damalige alte Fiat Punto meiner Mutter hatte Vollschaden. Das war auch schon echt eine alte Kackkrücke.
Ach so, kann sagen, was fuhr die andere zufällig? Ein Panzer?
Tatsächlich auch so ein Kleinwagen, aber der ist irgendwie relativ wenig passiert. Nerdover schreibt weiter, drittens, Mülltrennung, da bin ich maximal Mann, einfach keinen Bock drauf.
Ey, kann ich so verstehen.
Ja.
Kann ich so verstehen. Das ist
total echt nervig. Joghurtbecher spülen, ne?
Ach, ja. Wir haben in unserem Kontaktformular auf der Website auch seit kurzem das Feld Woher kennst du uns? Muss man nicht ausfüllen, kann man, aber die meisten füllen es aus und er schreibt:
Was haben wir?
Das ganz unten habe ich hinzugefügt, das Feld, woher kennst du uns?
Hm. Hast du dann da so drinstehen, so Facebook, Instagram,
nee, Geschichten? Kann man selber reinschreiben.
So. Hast du das mit uns abgesprochen?
Ich wollte gerade sagen, werden hier Änderungen. Das war auch total geil, als Fried die Seite jetzt drüber. Hey Leute, ich habe übrigens mal die Kontaktseite geändert.
Was?
Ja, nee, die über uns Seite, die About Us Seite.
Das dauert sonst alles viel zu lang hier, scheiß Demokratie. woher kennst du Kack und Sach, schreibt er, vom Podcast Suchen auf dem Scheißhaus. Das passt ja.
Das finde ich sehr gut.
Das ist nicht schlecht.
Das ist ziemlich geil.
Dann haben wir noch einen zweiten Florian, der uns schreibt. Hallo.
Zweiter Florian.
Also der erste war ja auch ein Flo. Florian. Hallo ihr drei. In Folge 68, Man in Black, behauptet ihr, bin gerade unsicher, wer es war, ich glaube ich war's, dass wir die Gastarbeiter brauchten, um unser Land wieder aufzubauen nach dem Krieg. Fakt ist aber, Deutschland war zum Großteil wieder aufgebaut, als dieses Abkommen geschlossen wurde. Ich finde es schade, dass diese Leistung den deutschen Bürgern der Nachkriegszeit immer wieder abgesprochen wird, beziehungsweise der Irrglaube verbreitet wird, türkische Gastarbeiter hätten Deutschland wieder aufgebaut. 1961 lebten gerade mal 6.800 türkische Gastarbeiter in Deutschland. Er hat es auch mit tatsächlich mehreren Quellen belegt. Er schreibt weiter: Ich möchte den Gastarbeitern nicht ihre Leistung absprechen, finde jedoch die oben genannte falsche Darstellung ebenfalls nicht in Ordnung. Ich fände übrigens eine Folge der Kack- und Sachgeschichten über die Nachkriegszeit in Deutschland sehr hörenswert. Vielleicht traut ihr euch da mal ran.
Wenn es einen Film dazu gibt.
Puh.
Über die Nachkriegszeit.
Es gibt halt diese Ken Follett Jahrhundert-Trilogie, über die ich gerne mal reden würde, aber das ist...
Ja,
das stimmt. Da haben wir uns zeitlich ein bisschen verhasselt, das ist richtig.
Ich hab das auch nochmal so ein bisschen nachgelesen und er hat da recht. Das Land nach dem Krieg wieder aufgebaut, haben unsere Omas und Opas, die Gastarbeiter...
Vor allem unsere Omas, die Trümmerfrauen.
Die Gastarbeiter kamen dann etwas später und die kamen wohl hauptsächlich, weil die deutsche Wirtschaft halt so krass am Boomen war, am Wachsen war.
Genau. Also die Wirtschaft hat unsere Arbeitskraft überholt.
Aber nichtsdestotrotz steht da nichts dagegen, dass man nach wie vor sagt, wir brauchten die.
Weil nein, das ist richtig. Es ging ja nur um die Aussage, dass beim Land wieder aufbauen und das war nicht der Fall.
Nee, schon klar, aber trotzdem brauchten wir halt auch Leute, die dann halt beim Wirtschaftsboom, Wirtschaftswachstum dann natürlich mit angepackt haben. Ja, natürlich.
Aber das war echt 20 Jahre später.
Können wir auch unseren Omas und Opas ganz groß und Uromas und Uropas ganz groß mit ankreien, dass sie es erst kaputt gemacht haben und dann wieder aufgebaut haben.
Also natürlich. ich finde es jetzt auch komisch zu sagen, ja, die Ausländer sind alle cool, weil wir haben die ja damals gebraucht, um unsere Wirtschaft aufzubauen. Das ist auch Käse. Fazit unserer Man in Black Folge am Ende war ja im Prinzip, hey, Migration und Flucht gab es schon immer in der Menschheitsgeschichte und dass irgendwelche Bevölkerungsgruppen sich in andere integriert haben, ist absolut natürlich und gab es schon immer und wird es schon immer geben und man soll, muss und kann damit leben.
Ja.
Das war Fazit, ne?
Ja, genau, ja. Ganz genau.
Ja.
Aber er hat recht, wir haben uns zeitlich ein wenig verzettelt.
Ja.
Dann kommt eine Hörerzuschrift von einem Hörer namens Dorfthorsten. Dorfthorsten schreibt: Moin, ihr Kot-Konnoisseure.
Dorfthorsten finde ich super.
Er schreibt zur Man in Black-Folge: Ich war aus unerklärlichen Gründen jahrelang der Meinung, dass der zweite Man in Black-Film der erste wäre. Ich wusste, dass es einen dritten Film gab, aber ich hatte mich nie darüber gewundert, dass irgendwie ein Teil fehlt, weil ich nie darüber nachgedacht hatte. Ich höre euren Podcast und
die Filme haben halt echt einen Impact. Ich kenne auch Leute, die denken, dass Deep Impact Armageddon ist.
Ja, ich hörte euren Podcast und mir kam keine der von euch beschriebenen Szenen bekannt vor. Ich stoppte auf der Stelle den Podcast und guckte auf einer bekannten Plattform, dessen Name sich auf Redflix reimt, den ersten Teil und anschließend beendete ich euren Podcast. Ich habe Zeit, es ist ja nur Klausurenphase. Nochmal vielen Dank für die Schließung meiner Bildungslücke. Des Weiteren bin ich drauf und dran, euren Premium-Feed zu abonnieren.
Yeah, oh,
do it. Ob ihr mit dem Geld Koks, Lambos oder Equipment kauft, ist mir egal. Macht weiter so, mit freundlichen Grüßen, Dorfthorsten.
Ja, danke, Dorfthorsten.
Wie kann denn das passieren? passiert. Das finde ich super. Aber das spricht nicht für den Inhalt der Filme, dass man das nicht
merkt. Nee, definitiv nicht. Das ist, oder für seine Aufmerksamkeitsspanne.
Ja, aber es ist halt echt so, ja, ich habe nur den zweiten Teil gesehen, den ersten habe ich gesehen. Offensichtlich habe ich nichts verpasst.
Das ist, kennst du das auch immer im Kino, dass dann so, wenn einer jetzt zum Beispiel kommt, so Pacific Rim 2, ne? Ja. Muss man dafür den ersten gesehen haben? Nein. Ja. Nein, geh einfach ins Kino.
Stimmt, jetzt fällt mir auf, das ging mir auch schon mal so mit Be Cool. Be Cool ist ja der zweite Teil von Schnapp Schnorti. Ich hab Schnapp Schnorti.
Ist mir auch neu.
Ja, ist so, ist wirklich so. Habe ich erst Jahre später begriffen, weil ich kannte Schnapp Schnorti, hatte den aber nie gesehen. Und ey, das hat echt Jahre gebraucht, bis mir irgendwer mal gesagt hat, du hast ja auch den ersten Teil gesehen. Ich so, was für den ersten Teil? Ja, Schnapp Shorty. Das ist der erste Teil. Und dann, wenn ich den anguckt, ist so, ja, okay. Aber die hängen halt so gar nicht miteinander zusammen, nur dass die Figuren, also dass John Travolta die gleiche Figur spielt.
Mir ging das
bei einer Trilogie ist das schon krass.
Mir ging das bei Chasing Amy so. Bei Chasing Amy gesehen
und. Amy ist ja auch keine Fortsetzung.
Ich meine ja nur, aber zum Beispiel so, dass die Filme halt auch irgendwie zusammenhängen. Ging das da bei Chasing Amy so, dass einer noch meinte, ja, hast du dann Jay und Silent Bob gesehen?
Ja, genau, ja. Oder ich habe auch erst Jay und Silent Bob schlagen zurückgesehen und dann Chasing Amy, wo sie am Ende da meinten, so, wie wär's denn mit einem Film über euer Leben? Chasing Amy, das würde als Film nicht funktionieren. Und gehe raus und ich so, hä? Wovon zum Geier reden die? Und dann habe ich Chasing Amy geguckt und darüber reden wir in der Nike Man Smith Folge.
Die irgendwann kommt.
Jo.
Dann haben wir eine sehr interessante Add-on. Wie heißt das auf Deutsch?
Weiterführung?
Erweiterung.
Erweiterung.
Also früher sagte man die Erweiterungspack.
Zusatzinfo, eine sehr interessante Zusatzinfo zu unserer Knastfolge. Carsten schreibt: Fun Fact über Knastausbruch in Deutschland. Es gibt wirklich keine strafrechtlichen Konsequenzen bei einer Knastflucht in Deutschland.
Ja, hat man gesagt.
Aber du musst binnen einer Woche deine Knastklamotten der JVA zurückschicken. Ansonsten ist der weitere Tatbestand des Diebstahls erfüllt.
Ja, ich sag ja, sie kriegen dich dann halt für irgendwas anderes dran halt. Ne?
Ja, das hatten wir ja das Thema, aber das ist geil. Das geil, wusste ich nicht. Aber es macht Sinn, ja, das ist wirklich sinnig. Ja.
Geiler Scheiß, ey.
Krass, ey.
Aber ich find's fair, dass du wenigstens die Chance hast, die noch zurückzuschicken. Ja. Weil wenn ich jetzt im H&M eine Hose klaue, kriege ich nicht die Chance, die innerhalb einer Woche zurückzuschicken.
Aber ich finde es eigentlich vom deutschen Rechtssystem.
Du bist ganz ja am H&M auch nicht gefangen, da irgendwie im Gästeknast, Alter. Jetzt kommt das Umziehgefängnis.
Das klingt irgendwie so dumm, dass das in Deutschland nicht strafbar ist, aber eigentlich finde ich das sogar selbst sympathisch an dem deutschen Rechtssystem, und es gibt wenige Dinge, die am deutschen Rechtssystem sympathisch sind. Aber das schon, so dass auch der Staat dir deine Freiheit nicht nehmen darf, wenn du dich dagegen wehrst. Aber das ist natürlich super geil, dass er dann sagt, du hast eine Woche Zeit, die Scheiße zurückzuführen.
Aber obwohl, es ist auch wieder so typisch deutsch dann halt.
Ja, total.
Also wir kriegen nicht dann dran wegen
deswegen ist, das ja, deswegen ist das ja so sympathisch.
Ja, das ist genau wie das hier, weiß ich nicht, du hast die Gitterstäbe mit einer Pfeile durchgesägt, wir kriegen nicht dran wegen Sachbeschädigung.
Ja, genau. Ja.
Letzte Hörerzuschrift von Matze. Bin nach langem Hin und Her dazugekommen, Fastenzeit auf meinen Döner zu verzichten und mir das Premium-Abo zu holen. Ja, kurze Zwischeninfo. Alle Hörer haben die Möglichkeit, beim Crowdfunding-Dienst patreon.com/kackundsach unseren Premium-Feed zu abonnieren. Für $3 im Monat, also der Preis eines Kinderdöners umgerechnet, ermächtigt euch dann unseren Premium-Feed mit zusätzlichen Scheißinhalten zu hören.
Vor allem guckt es euch an, der Dollar ist gerade schwach, wir verdienen da nicht viel.
Das stimmt. Also das ist grotesk, dass wir über die Amis immer so lästern, aber tatsächlich hoffen wir immer auf einen starken Dollarkurs, weil wir dann tatsächlich mehr Geld bekommen von unseren Hörern. Wirklich.
Ja, das ist wirklich total irre.
Da haben wir vor kurzem ja ein neues Format gelauncht, Holy Shit, wo wir über religiöse Themen sprechen. Und er schreibt, die Idee für Holy Shit, Religionen anzuschauen und zu hinterfragen, finde ich eine gute Idee. Bin selbst evangelisch und arbeite in einer sozialen Einrichtung, kann daher nicht aus der Kirche austreten. Kündigungsgrund, stehe ich selbst kritisch dazu. Würde mir weitere Folgen dazu wünschen. Die Episode fand ich aber Bei der Episode fand ich aber, dass zu viele Themen angesprochen wurden, sodass man fragend und hilfesuchend darüber nachdenkt, um was eigentlich diese Folge ging.
Ja. Aber das ist ja im Prinzip Sinn der Folge gewesen. Ja.
Haben wir schon drüber gesprochen, diese erste Folge war wirklich nur
Probe,
Exposition.
Eine Exposition, ein grober Teaser, wie der Prolog, sag ich mal. Ne? Ja. Und er hat aber tatsächlich ganz gute Ideen. Ich würde mir wünschen, dass ihr einen Schwerpunkt in den nächsten Folgen setzt, beispielsweise Schöpfung oder Jesus-Skills, Maria wirklich Jungfrau oder Bitch. Wenn ihr einen Theologen einladen könntet, der sich wirklich damit auskennt, wäre ja auch ganz witzig und interessant.
Fände ich auch mal. Ich habe auch
so eine gute Idee.
PS, Tobi, du bist der Beste.
Oh, danke schön.
Tobi-Fanboy. Ja, das sind tatsächlich sehr gute Ideen. Ja,
das sind wirklich gute Ideen.
Das sind wirklich gute Ideen.
Wir
straucheln ja auch gerade ein bisschen mit dem Format, haben wir auch gesagt, so selber noch nicht so ganz, wo es hingeht, aber wir machen es erstmal weiter. Ne?
Ein Scheiß, wir straucheln nicht.
Also ich strauchle nicht, Problem. Ich stehe da ja voll
das
hinter.
Das war nur die Exposition.
Das Problem ist, also ich verstehe, warum du da strauchelst, weil die Exposition natürlich ein bisschen dröge war und nicht das ist, womit wir mit dem Format ja hinwollen. Ja, aber das musste abgearbeitet werden. Das ist halt wie in so vielen Folgen, die erste Folge echt scheiße ist. Siehe Californication, die erste Folge ist echt langweilig.
Die Schwierigkeit in dem Format für mich jetzt persönlich zum Beispiel liegt halt einfach darin, ich habe die Bibel nicht gelesen.
Ja, musst du ja auch nicht.
Du Schwein. ganz kurz, Matze schreibt in diesem letzten Feld, woher kennst du Kack und Sach? Gehört zur Allgemeinbildung, sollte Religion in der Schule ersetzen.
Yeah!
Alright! Oh yeah!
Ich kann nicht, ich habe gleich eine Doppelstunde Kack und Sach.
Boah, mit dem beschissensten Dozenten aller Zeiten.
Dazu muss man sagen, wir hatten doch mal mindestens einen russischen Hörer oder Hörerin, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube Hörer, der uns benutzt hat, um Deutsch zu lernen.
Ja, auch ein Ami, eine Amerikanerin, glaube ich, die uns benutzt hat, um immer mal Deutsch zu lernen.
Aber nee, Australierin.
Was ich dazu jetzt noch sagen muss, ich finde es irgendwie ernüchternd, schade, ich weiß nicht, ob es jemand kann, aber wir haben keine Nachricht aus dem Knast bekommen.
Oh, stimmt.
Kommt noch. Wir haben keine Zuschrift auf den Knast bekommen. Ich hoffe, das kommt noch. Ich möchte noch tatsächlich in eigener Sache ganz kurz was dazu sagen, weil Matze jetzt geschrieben hat, dass er sich seinen Döner verkneift, um das Premium-Abo zu hören. Weil ich glaube, viele von den Hörern da draußen haben Bock, mal in unseren Premium-Feed reinzuhören, aber sind so ein bisschen skeptisch. Ja, da muss ich dann mit PayPal oder Kreditkarte bezahlen, auch wenn es nur $3 im Monat sind und so. Also ganz kurz, ich glaube, das haben wir auch schon vor langer Zeit mal gesagt, aber ich will es nochmal sagen. Patreon ist da wirklich sehr fair. Ihr könnt das testen. Wenn ihr euch heute anmeldet und unseren Premium-Feed hören wollt, ihr geht keine langfristige Verpflichtung ein. Ihr könnt buchstäblich, wenn ihr das heute euch da reinzieht, morgen wieder kündigen. Es gibt keine Vertragslaufzeit. Natürlich könnt ihr dann den Premium-Feed danach auch nicht mehr hören, das ist Logo. Das ist klar. Aber ihr könnt buchstäblich einen Tag später wieder kündigen. Also da ist wirklich keine Mindestvertragslaufzeit oder so.
Wir wollen ja auch echt niemanden bescheißen, sonst
würden wir es bei Patreon. Wenn ihr diesen Premium-Feed abonniert, dann unterstützt ihr einerseits uns. Also ihr könnt abends ruhig schlafen, weil unser Projekt unterstützt wird. Ja. Und wir tatsächlich dann vor uns selbst und unseren Arbeitgebern rechtfertigen können, dass wir noch mehr Zeit reinstecken. Und außerdem könnt ihr diese sensationell geilen Premium-Folgen hören, ihr Dachlatten.
Und wir können natürlich geilere Sachen produzieren.
Yep.
Das ist ja. Der nächste Fahrstuhl ist ja schon in Planung.
Jo, auf jeden Fall. Ich kann dazu nicht mehr sagen, ja, auf
jeden Fall. Haben wir das schon mal angeteased, wir fahren ja zum Wacken.
Ja, wir fahren zum Wacken, genau.
Ja.
Ja, aber mehr dann, wenn...
Wacken ist
ja
August.
Das ist nicht so mehr ganz ungelegte Eier, aber wir sind gerade am Kochen.
Ja. Patreon ist verlinkt direkt auf unserer Startseite kackundsach.de. Gibt uns eine fucking iTunes-Rezension.
Ihr Wichser.
Gib uns eine fucking iTunes-Rezension, ihr abgetriebene Mistkerle.
Was? Ja. Folgt uns bei Facebook, bei Twitter, bei Twitch, bei Instagram. Hören könnt ihr uns bei Spotify und in der Podcast-App eurer Wahl. Jeden Sonntag eine neue Folge. Und wir machen jetzt ganz gepflegt und...
Lyrische Dichtung mit Hopfensaft.
Ja. Die Kack und Sachler mit viel Bier.
Sagen jetzt und hier. Tschüss und lebe wohl.
Bitte fick kein Kohl.
Richard, du bist echt... In diesem Sinne.
Mit viel Kot und mit Getöse stoßen wir jetzt in die Hose.
Was?
Richard, du siehst aus wie Kraut und Rüben.
Das wird mein Antlitz trotzdem nicht trüben.
Es klopfen schon die Nachbarn aus der Wohnung da drüben, denn Tobi und Richard lachen zu laut.
Weswegen wir einen Deckel draufhaut.
Ich wollte schon sagen, Nina rüberkommt und uns verhaut.
Oh, das ist auch nicht schlecht. Ja.
Oh ja, Nina kommt bald nach Hause, wir müssen Schluss machen. Okay, Richard, Tobi und Fred sagen Tschüss.
Ein Bett im Kornfeld, das ist immer frei, denn es ist Sommer. Und was ist schon dabei? Die Bienen summen.
Ganz ehrlich, Wilhelm Busch hätte es doch selber nicht besser machen können, oder?
Ja.